Hey, hier ist der Max vom Streamgestöber-Team. Diese Folge klingt ein bisschen anders als sonst. Sie wurde nämlich zuerst als Livestream auf dem Moviepilot YouTube-Kanal gezeigt. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Wir von Moviepilot reden über eine Serie und ihr könnt ganz entspannt zuhören. Und jetzt viel Spaß.
Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Show. Wir sind total im Westeros-Fieber, weil wir jetzt wöchentlich wirklich ein sehr gelungenes Prequel, meiner Meinung nach, von Game of Thrones haben, und zwar House of the Dragon. Wir sprechen heute ausführlich über Folge 4 dieser tollen Serie. Und ja, natürlich wird es jetzt zu Spoilern kommen, weil wenn wir hier einen richtigen Live-Talk haben, wird es nicht so ablaufen, dass ich sage, die eine Sache, die war interessant. Was hältst du davon, Sebastian? Ja, die fand ich auch interessant. Bitte, bitte, sei euch dessen bewusst. Und in eigener Sache, tatsächlich muss ich heute mal was sagen. Und zwar, ich glaube, ich war ein bisschen überaktiv auf YouTube. Ich habe innerhalb von 24 Stunden fast 5 Videos rausgehauen. Und da sagt der Algorithmus, nö, du bist doof. Deswegen gibt es teilweise keine Push-Nachrichten. Das heißt, wenn es euch nichts ausmacht, normalerweise frage ich nicht danach. Normalerweise bettel ich nicht für sowas. Aber wenn es euch nichts ausmacht und euch die Videos auch tatsächlich gefallen, nur dann klickt doch bitte drauf und hinterlasst ein Like, weil irgendwie werde ich gerade abgestraft dafür, dass ich euch so viel Content gebe. Nicht so geil. Okay, das habe ich jetzt aus dem Weg geräumt. Gehen wir ans Eingemachte. House of the Dragon ist eh viel spannender als ein armer, bettelnder Eve. So, ich bin nicht alleine. Ich habe einen brillanten Panel. Und deswegen, André, ab in die Totale. Ja, da sind sie. Angefangen mit dem einzig wahren besten Freund, den ich habe auf der Welt, Hocker.
Vorsicht.
Er ist der Einzige, der hier wirklich konstruktive Beiträge bringt, nicht so wie ich. Und deswegen wundervoll, dich wieder hier zu haben. Ich hoffe, du kriegst noch mehr Autogramme auf deinem Kopf. Wundervoll.
Ich kann jetzt aber nicht so sprechen, weil er sich den Kopf gestoßen hat.
Ja, okay.
Du hast ihn viel zu rabiat angepackt.
Das ist okay. Das ist
Hocker,
tough.
Hocker,
das ist
nee,
tough
Hocker,
love nennt
nee,
sich
nee,
das.
Hocker muss, den muss man zärtlich anfassen.
Hör auf damit.
Wirklich.
Ja, du bist Daniel LaRusso, ich bin Johnny Lawrence, okay? Also du bist mir zu weich, ich bin dir zu tough. Und zusammen ergeben
passt auch vom Aussehen so.
Ja, wir sind umgedreht, wir sind Personentausch. Jedenfalls, er hat sich schon selber gerade quasi vorgestellt. Sebastian von Filmstadt, das Ying. Zu meinem Yang, schön dich hier zu haben.
Danke
sehr. Er ist für euch verantwortlich, für die Community. Und das zweite Mal in Folge, der einzig wahre Hardy, der in letzter Zeit das ein oder andere Video auch übernimmt von mir. Und ich muss sagen, ich habe mich verliebt in deinen Schnitt. Ich habe bei Werewolf by Night, habe ich ganz schön gelacht.
Wegen dem SpongeBob.
Wegen dem SpongeBob und wegen dem Twerk-Einsatz nochmal von She-Hulk. Deswegen super Job. Also put your patcha hands together, wie man so schön sagt, für Hardy. Du darfst auch für dich selbst applaudieren. Das ist cool. Das ist okay. Und natürlich, last but not least, der Mann in der Box, der hier nicht vor die Kamera will. Ganz egal, da ist er. André, sei nicht immer so anti. Lächel mal. Siehste, so einfach geht das.
Das ist ein richtiges Joker-Lächeln.
So, und damit, glaube ich, wurden all Disclaimer disclaimed. Und ich frage jetzt wie immer so ganz charmant und lässig, wie ich nun mal bin, in die Runde. Wie hat euch House of the Dragon Folge 4 gefallen? Sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10. Ab in den Chat mit euch, go, go, go. Und ich frage euch beiden, oder euch dreien, genau das Gleiche. Und weil er so selten hier ist, darf Hardy anfangen. Was würdest du der Episode geben? Hat sie dir gefallen? Was war besonders? Was war eventuell nicht besonders?
Ich glaube, ich wäre wieder bei einer 8 ungefähr. Mhm. Also ungefähr auch der Schnitt von den letzten Folgen. Da waren ein paar Ausreißer dabei, aber nicht viel mehr. Ich muss sagen, das ist wirklich so eine Folge, die Qualität steigert sich jetzt nicht, es bleibt ungefähr gleich gut und ich bin so überrascht immer noch, dass es wirklich so gut ist. Ich sitze da jeden Morgen am Montag und gucke es so gerne einfach. Mhm. Ich genieße es richtig und ich fand vor allem in der Folge jetzt schön, dass wir mal ein bisschen rauskommen in die Stadt und sowas. Ich finde, da hat man auch nochmal gemerkt, wie verhältnismäßig klein diese Serie eigentlich ist. Man denkt, man geht jetzt nur in den Hof, wo die normalen Leute sind. Auf einmal öffnet sich so eine riesige Welt. Immer im Vergleich zu Herr der Ringe, wo wir dann riesige Sprünge machen auf der Karte und sowas, ist es hier eigentlich die meiste Zeit in dieser Burg und fertig.
Sebastian?
Ich lache gerade über den Kommentar von Lord Lurax, der schreibt, endlich wieder Rumhuren und Sex bei Game of Thrones. 11 von 10. Ich sehe hier tatsächlich erstaunlich viel, 11 von 10, 10 von 10, 9 von 10, also ich glaube, ich schließe mich mal diesen 9 von 10 Menschen an. Weil ich fand es auch wirklich sehr, sehr cool. André, irgendwie wird hier ganz viel erzählt. Dass
die Keule.
Der Ton, okay, alles gut. Ich fand die Folge wirklich sehr, sehr stark und macht einfach wieder Spaß, vor allem, weil man wieder wirklich die Qualitäten dieser Serie merkt, die halt vor allen Dingen im Character Building liegt und halt einfach auch geile Intrigen aufbaut, diese ganze Kiste rund um Damon und Otto und wie das alles irgendwie wie eine Anschuldigung hier so eine ganze Lawine auslöst, ist echt absolut fantastisch. Krom hat uns 5 Euro gespendet.
Vielen
Dank und schreibt, die Serie ist echt gut. Viel besser als Rings of Power. Habt ihr jetzt abgebrochen? Wird es eigentlich noch einen Livestream zu Cobra Kai geben? Fragezeichen. Schöne Grüße. 4. Folge, 9/10.
Ich glaube nicht, dass es einen Livestream geben wird zu Cobra Kai. Es ist gerade ein sehr detailliertes Video von mir zu der Show erschienen, das ja, wie gesagt, vom Algorithmus begraben wurde. Das heißt, schau es dir an und erzähl all deinen Freunden weiter, dass es das tatsächlich gibt.
Und lass ein Like da für den Algorithmus.
Ja, genau.
Und ein Kommentar.
Hätte nicht gedacht, dass ich das mal hier sagen muss, aber dass meine Übereifrigkeit so bestraft wird. Deswegen, Leute, make it happen. Ja, ich finde die Episode auch ziemlich stark. Ich glaube, ich bin da auf Hardys Seite. Ich gebe dir eine 8/10. Ich mag die Tatsache, dass diese Folge wieder ganz klar zeigt, was der Unterschied ist zwischen Game of Thrones und House of the Dragon. Und zwar, der Name ist Programm. Also es bedeutet, wir, während wir bei einer Game of Thrones Episode wahrscheinlich schon 5, 6 unterschiedliche Szenarien gehabt hätten. Einmal King's Landing, einmal hinter der Mauer, einmal irgendwo im Süden mit Dany und so weiter und so fort. Bleiben die sich treu und sagen, nope, die Targaryens, das ist tatsächlich die Serie, das ist das Wappen der Show. Und wir konzentrieren uns auch vordergründig auf Rhaenyra, auf Daemon und auf Viserys. Und ich finde, das machen die auch jede Woche ziemlich gut. Und ich finde, die haben da auch ziemlich geile immer Parallelen zwischen diesen unterschiedlichen Charakteren, in welche Richtung die sich zeitgleich entwickeln, was ja auch Sinn und Zweck der Sache ist, weil wir alle davon ausgehen, und ja, ich weiß, viele von euch haben die Bücher gelesen, muss ja irgendwie einen internen Konflikt noch geben im Haus Targaryen.
Das Buch. Hier kannst du tatsächlich nur...
Ich habe generell gesagt, die Bücher nicht gelesen, weil ich keinerlei George R. R. Martin Bücher gelesen habe. Und ich flexe jetzt mit meinem Unwissen nicht nur, was House of the Dragon angeht, sondern auch, was A Song of Ice and Fire angeht.
Die wichtigste Frage, die du heute in diesem Chat beantworten willst, und zwar von Root Toons, ist House of the Dragon besser als She-Hulk?
Das ist schwer. Also das ist sehr schwer. Aber es ist halt eine sehr gute Serie, She-Hulk. Und das Worldbuilding ist unfassbar. Ich meine Megan Thee Stallion. Und
ich glaube, Otto wird jetzt twerken, weil er nicht mehr Hand ist.
Ja, also Otto Hightower, wenn der jetzt anfängt zu twerken, dann vielleicht.
Also wir sprechen uns wieder, wenn die Drachen twerken.
Ja, die Drachen müssen also, twerken, die genau.
Drachen müssen twerken.
Ein Helikopter mit dem Hightower.
Hashtag Drachentwerk, Dragontwerk, das ist doch mal was. Nee, also mir hat die Episode ziemlich gut gefallen. Ich fand es auch krass, wie, Augenzwinkern intim die Episode war. Nein, aber ich fand es sehr stark. Zwar bisher auch, glaube ich, Rhaenyras wichtigste Episode, die wir bis dato hatten, einfach nur als reine Figur. Und Woche für Woche gebe ich dir auch total recht, Hardy. Ich freue mich richtig drauf. Also das ist zurzeit die Serie, auf die ich mich Woche für Woche freue. Selbst wenn ich noch todmüde bin und die in der Früh gucke, bin ich spätestens mit der Game of Thrones Mucke schon wieder drin. Und freue mich dann, weil die haben es einfach wieder drauf. Die Dramaturgie stimmt, die Dialoge stimmen, die Intrigen stimmen. So all das, was ich an den älteren Game of Thrones Staffeln vor allem geliebt habe. So Season 1, Season 2, das haben wir hier drin. Und ich finde es wundervoll. Und deswegen bin ich voll an Bord und sehr zufrieden mit der Episode.
Was ich tatsächlich hier im Chat habe, da will ich euch beide mal fragen. Warte mal, weil ich hatte es jetzt irgendwo gelesen. Das Einzige, was hier nicht gebraucht wurde, verdammt, siehst du, sind diese Verweise auf Game of Thrones. Ach hier, genau. 10 Gannendorf schreibt, bis auf diese etwas unnötige Verbindung zu Game of Thrones Hauptserie durch den Dolch gab es nichts zu meckern.
Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist spannend, weil ich habe tatsächlich hier was stehen auf meinem Programm. Heute sieht man da so ein bisschen was. Ja, so ein bisschen kann man da was sehen, glaube ich. Das habe ich tatsächlich diesmal gar nicht aufgeschrieben, weil es mich persönlich auch so wenig juckt. Aber da es jetzt eh schon im Chat angemerkt wird, das ist auch das Einzige, was ich in der Show absolut nicht mehr brauche. Also ich muss nicht mehr hören, dass der Winter irgendwann kommt, weil ich weiß, dass der Winter nur eine Nacht ist und dann ist es vorbei. Ich muss nichts mehr vom versprochenen Prinzen hören, weil ich weiß, der kommt zurück, hat mal ein bisschen Spaß mit seiner Tante und dann schreit er einen Eisdrachen an, anstatt was zu machen. Und dann macht er Danny tot und geht wieder zurück hinter die Mauer.
Aber ich finde es stimmt, wie sie es machen. Ich finde es eigentlich ganz schön, dieses Prophecy-Gelaber und sowas, hat sowas Mythologisches, aber ich finde es nicht störend.
Ich sag mal so, an sich hast du recht, okay? Und ich finde es auch cool inszeniert, dass es dann jedes Mal so mythisch wird und von der Musik her und es ist toll und Close-Up von dem Dolch. Aber einfach nur das Wissen, das ich habe, was aus dieser Prophezeiung wird, ja. Mhm. Und da ist sogar, ich glaube, da gibt mir sogar Sebastian recht, weil Sebastian mag Staffel 8 von Game of Thrones mehr als ich. Aber wenn es um diese ganze Prophezeiungskiste, Night King, Jon Snow, Azor Ahai geht, ich will davon nichts mehr hören, weil das war für mich das, was wirklich gegen die Wand gefahren wurde. Das mit Danny finde ich bis heute nicht so schlimm. Das ist einfach nur gehetzt. Vieles ist gehetzt und das finde ich nicht schlimm. Aber das war für mich einfach nur, und uns fällt nichts ein und es ist eh schon zu Ende. Und das war doof. Deswegen will ich davon einfach nichts mehr hören. Und du?
Amen. Ja. Kann ich, wie gesagt, das war für mich so der größte Stinkefinger, den sie mir geben konnten. Nachdem es dann, und ich meine, ich weiß noch, dass wir hier noch die Streams damals hatten und ich meinte, naja, oh Gott, so wie alles aussieht, stirbt der Nachtkönig in Folge 3. Und André, wir haben von Jule Grie gerade 5 Euro bekommen für ein drittes Ansteckmikro. Haben wir alles. Aber benutzen wir nicht für Hardy, sonst fühlt er sich hier zu wohl. Und deswegen. Ja.
Obwohl, Hardy wird mit mir demnächst vor eine Kamera springen, richtig, Hardy?
Ja.
Möchtest du schon was dazu sagen, groß anteasern, oder willst du es lieber mysteriös halten?
Wir haben ja selber noch nicht
ganz viel gesprochen. Ich wollte gerade sagen, du teaserst schon die ganze Zeit irgendwas an. Ihr habt selber noch nicht mal besprochen, was ihr machen wollt, aber...
Ich bin der Benioff und Weiss von Moviepilot. Ja. Ich verspreche was Krasses und habe gar keine Source Material mehr.
Aber ich will auch eigentlich mal was zu Karate Kid dann machen.
Ja?
Komplette Reihe.
Ja? Nee, also wenn wir Franchise-Besprechungen machen, dann würden wir auch Karate Kid machen, aber das ganze Franchise. Das bedeutet alle Filme inklusive Cobra Kai.
Du hast es ja einfach, weil du 10 Jahre einen Film hergeschaut haben kannst und du weißt noch alles genau. Ich muss dann alles nochmal gucken.
Ja, es geht so. Also bei Karate Kid, ich glaube, Teil 2, an den kann ich mir am schlechtesten erinnern. Den müsste ich nochmal schauen. Den zweiten, der ist
Karate
sehr...
Karate Kid ist halt mein, da kann ich dir alles sagen.
Der zweite ist krass blass. Ich erinnere mich noch an die Chosen und Yumiko-Kiste so ein bisschen, aber es ist das Einzige. Ich weiß noch das Ende, wo der ihn fast umbringen wollte. Aber sonst... Und dass sie am Anfang halt wegfahren. Aber sonst, Teil 3, ich hatte früher als Kind Angst vor Terry Silver, weil er so böse geguckt hat die ganze Zeit. Und ja, aber machen wir doch einfach mal weiter. Und zwar, was erneut diese Serie macht, Woche für Woche, ist, sie beginnt mit einem Time Jump. Das heißt...
Nee, Moment, bevor wir hier noch eine spannende Frage von Joshua Kalweit, der uns 4,99 gespendet hat.
Danke, Joshua.
Vielen lieben Dank dafür. Hey, ihr drei, wäre Game of Thrones noch besser geworden, wenn wir House of the Dragon zuerst bekommen hätten?
Ich glaube, das eine muss das andere nicht zwingend hart beeinflussen. Was ich damit meine ist, wenn wir jetzt House of the Dragon zuerst geschaut hätten, und wir wissen ja gar nicht, wie die Serie ausgeht, wir wissen nicht, ob sie die Qualität halten können, wir wissen, 5 Staffeln, glaube ich, sind geplant, oder? Oder
von was?
Von House of the Dragon?
Weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass Rings of Power so auf 5 Seasons angelegt ist. Bei House of the Dragon bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher.
Du kennst ja das Buch. Weißt du, wie viel Material da ist circa für Staffeln?
Naja, kommt so ein bisschen drauf an. Also so, wenn sie tatsächlich auch noch diesen ganzen Tanz der Drachen mit reinbringen und so, aber... Ja, weiß ich nicht, 4, 5 Seasons vielleicht. Okay.
Deswegen wissen wir noch gar nicht, ob es qualitativ so bleiben wird und so weiter und so fort. Ich finde es gut, dass House of the Dragon eher eine eigene Geschichte erzählt. Aber zu deiner Frage, ob es besser gewesen wäre, wenn, ich will auch sehen, worauf du zeigst, aber okay.
Krom hat gerade 2 Euro gespendet und schreibt, Hardy hat meiner Meinung nach Ähnlichkeit mit Daniel Brühl.
Ja? Das ist interessant, weil das ja immer Pascal gesagt wird. Und wir haben ja zusammen gewohnt.
Ich finde, keiner von euch beiden sieht Daniel Brühl.
Ich wollte gerade sagen, wäre ich jetzt auch nicht unbedingt so.
Aber das Ding ist folgendes. Wenn du damit meinst, dass der Build-Up von House of the Dragon anhand von Prophezeiungen, wenn wir den noch in einer Serie vorher gehabt hätten und dann noch mal in Game of Thrones, nur um diese Enttäuschung zu kriegen, ich glaube, die Enttäuschung wäre doppelt so krass gewesen, weil wir wüssten ja, dass diese Prophezeiung sich nie erfüllt in House of the Dragon, einfach zeitlich gesehen, das ist ja unmöglich. Und dann sind wir in der Serie, die uns versprochen wurde in House of the Dragon, mit der Prophezeiung, mit dem Azor Ahai, mit dem Winter is Coming. Und dann kommen wir zum Ich glaube, wir wären noch stinkiger gewesen, oder? Also wenn die Chronologie so gewesen wäre.
Ja, vor allem, dann wäre halt, wie du schon meinst, dieser Build-up, so, dann würdest du jetzt schon denken, boah, diese Legende ist schon tausende von Jahren alt. Und oh mein Gott, dieser Prinz, der uns versprochen wurde, muss ja der krasseste Obermacker schlechthin sein. Und dann ist es gar nicht.
Ja, ich finde es auch besser, dass es so kommt, auch weil es irgendwie schön ist, von dieser Show mit so einem riesen Scale am Ende zu so einer kleineren Geschichte zu kommen. Es ist irgendwie so schön fokussiert einfach. Und deswegen ist es auch so schön, dass sich diese Zeitsprünge nie so anfühlen, als ob die irgendwie da Löcher reinreißen oder sowas.
Überhaupt nicht, ja.
Und ich finde es, wie gesagt, ich finde es trotzdem immer sehr toll, dass wenigstens eine Figur in den ersten 10 Minuten dir wenigstens so eine Jahreszahl oder irgendeine Zahl sagt, woran du erkennen kannst, so, okay, jetzt ist so knapp ein Jahr vergangen. Ah, okay, wunderbar.
Ja, also ich finde es ein interessantes Stilmittel. Ich musste mich selber so dran gewöhnen, so gerade zwischen der ersten und der zweiten Episode ist ja ein Time Jump gewesen. Ich so, wow, krass. Aber jetzt erwarte ich gar nicht mehr eine Show, die uns mit einem heftigen Cliffhanger zurücklässt, der dann direkt in der nächsten aufgelöst wird. Und ich kann mir mal vorstellen, dass jetzt zwischen Episoden Monate, vielleicht Jahre vergehen und wir sehen dann, was dieser Cliffhanger eigentlich ausgelöst hat, anhand von Charakterentwicklungen und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
Ich habe nur gefühlt jede Woche so ein bisschen die Angst davor, dass wir diesen krassen Time Jump machen und dass wir dann hier diese ganzen jungen Schauspieler alle nicht mehr da haben, weil hier, wie heißt sie, Millie Alcock?
Ja, ich glaube schon.
Ich finde sie ja großartig.
Sie ist auch super.
Fantastisch. Und auch die junge Schauspielerin, die hier Allison spielt, sie auch fantastisch. Und es tut mir fast schon so ein bisschen leid, dass halt irgendwann dieser Time-Jump kommt und dann sind die beiden halt einfach nicht mehr da und dann das haben wir halt auch andere Leute.
Das wird halt das Entscheidende. Das hängt dann wirklich an den Schauspielern. Wie viel kann man sich noch mit denen identifizieren? Ich muss da an sowas denken wie Moonlight. Da gab es dann auch diese krassen Zeitsprünge und es war irgendwie schwierig, sich wieder reinzufinden, dass das überhaupt noch die gleiche Figur ist. So.
Da habe ich auch echt so ein bisschen Bammel vor. Vor allen Dingen, das, was ich interessant finde, ich habe letztens irgendwo so ein Interview gelesen mit der jungen Allison-Darstellerin, die erzählt hat, dass sie sich mit Olivia Cooke, die ja dann quasi die erwachsenere Variante spielt, dass sie sich gar nicht irgendwie abgesprochen haben oder irgendwie sowas. Also da bin ich auch echt gespannt, wie voneinander getrennt das dann irgendwie sein wird, ob wir dann halt wirklich eine ganz andere Alicent so haben.
Also für mich steht und fällt es trotzdem krass mit den Drehbüchern, weil zum Beispiel, als damals das Prequel gemacht wurde zu X-Men und wir Michael Fassbender und James McAvoy hatten in ikonischen Rollen, die hatten bis dato noch nicht mit Ian McKellen und Sir Patrick Stewart gesprochen. Die haben die ja halt kennengelernt dann in X-Men Days of Future Past und das X-Men-Franchise wurde ja auch nicht so krass durchgeplant, sondern es war so nach dem Motto, oh, der macht Geld, dann machen wir weiter. Und ich fand beide damals wirklich phänomenal in den jüngeren Rollen, also sowohl Fassbender als auch McAvoy. Und das, obwohl die nicht so interagiert hat, aber es waren halt die gleichen Leute hinter der Kamera. Bryan Singer war immer noch Produzent von First Class. Und ich finde, wenn ich so überlege, wie würde ein junger Magneto ausschauen und sich verhalten, habe ich Fassbender direkt im Kopf. Also er hat das schon ziemlich gut gemacht.
Ja, Fassbender schon. James McAvoy, finde ich, sieht jetzt nicht aus wie ein junger Patrick Stewart. Aber das ist ja auch das Geile an diesen Besetzungen, dass es halt nicht darum geht, die müssen jetzt so aussehen, wie die Jungen sind, sondern sie haben halt irgendwie dieses Charisma von denen und sowas. Und da muss ich sagen, ist dann halt auch bei House of the Dragon, finde ich schon, was man so gesehen hat, ist schon eine geile Besetzung. Olivia Cooke finde ich auch eine super Schauspielerin. Und ja.
Also ich bin da guter Dinge. Also ich glaube, solange das komplette Team hinter der Kamera und gerade die Autoren wissen, was sie machen, und die haben auch irgendwo unser Vertrauen jetzt verdient nach, glaube ich, 4 Episoden, wo wir bis dato so gut wie gar nicht meckern, lasse ich mich da einfach an die Hand nehmen und sage, ich vertraue euch, ich bin gespannt. Und ehrlich gesagt kann sowas dann auch immer ganz spannend seine neue Dynamik sein, wenn du auf einmal neue Schauspieler hast und siehst, okay, wie ist denn euer Take? Und ich mag sowas ganz gerne.
Angeblich kommt dieser große Zeitsprung von 10 Jahren zwischen Folge 5 und 6. Also das lese ich jetzt hier schon sehr, sehr häufig.
Dann wäre nächste Folge so ja die letzte mit unser Rhaenyra und unser Allison.
Genau, also Nexion hat auch geschrieben, irgendwie 5 Folgen sind die Jungschauspielerinnen dabei und jetzt hat Marva hier auch gerade nochmal geschrieben.
Das ist halt wirklich krass, wenn man überlegt, wenn dann mehrere Staffeln kommt, ist ja die Zeit, die wir jetzt mit den jungen Darstellern verbringen, so ein Mini-Teil von der Serie. Also deswegen, das kann ja noch ganz anders werden.
Halt so, ich meine, und da kommt ja jetzt ja noch einiges auf uns zu, aber wo ich mir auch denke, okay, jetzt ist es ja schon alles wirklich sehr gestrafft, gerade durch diese ganzen Zeitsprünge, aber dann werden sie ja wahrscheinlich irgendwann aufhören, so ja, viel durch die Zeit zu springen und dann kommt wahrscheinlich so ein bisschen so ein gemächlicheres Tempo rein. Da muss man nur aufpassen, dass es nicht halt zu gemächlich ist.
Na, ich sehe das so ein bisschen, auf der einen Seite sehe ich das tatsächlich so wie bei The Walking Dead, weil wenn du überlegst, wir hatten 9 Staffeln lang mit Rick Grimes und diese ganze Geschichte und danach hatten wir einen Timejump von 6 Jahren. Das bedeutet, in der Serie, die wir gucken, haben die Charaktere, mit denen wir 9 Jahre lang irgendwie verbracht haben, die haben für uns mehr Zeit mit Rick verbracht als tatsächlich in der Serie. Das heißt, die Zeit, wo sie ihn nicht mehr haben, ist länger als die, wo es ihn gab. Und auf der anderen Seite kann man es auch noch mit Game of Thrones vergleichen, weil wenn du die erste Staffel schaust, hast du noch diesen ganz klaren Fokus durch Ned Stark. Und es ist ja nicht so, dass die späteren Staffeln auf einmal schlecht wurden, also ganz später dann vielleicht schon, aber Ned Stark war deine Identifikationsfigur und die ganz klare Hauptrolle und nachdem der Typ, Spoiler-Alarm für Game of Thrones, geköpft wurde, ging es ja erst so richtig los und da sind dann ganz viele andere Figuren auf einmal in den Vordergrund gerückt und ich fand das eigentlich einen krassen Schachzug. Obwohl Sean Bean in dieser Rolle zu besetzen.
Ja, das war ja immer das, was irgendwie alle damals an Game of Thrones so gehuckt hat, dass sie sich sowas trauen. Und klar, es ist jetzt nicht so ein Riesending, aber habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ich fand das mit dem Prep wieder schon irgendwie cool, dass sie es gemacht haben, dass sie sich sowas trauen. Und dann halt auch, dass sie so, ja, Schauspieler austauschen einfach für eine Serie, die jetzt. Und ich meine, es ist ja nicht, dass wir die erste Folge sehen mit anderen Darstellern, sondern es ist halt wirklich, wir haben uns jetzt an die Leute gewöhnt und dann ist auf einmal so ein krasser Break.
Gleichzeitig glaube ich, dass das House of the Dragon, bevor sie tatsächlich anfangen, auch Amok zu laufen und Charaktere umzubringen, müssen ein paar der Nebenfiguren noch mehr Screentime kriegen und noch ein bisschen mehr beleuchtet werden. Weil ich habe halt das Gefühl, hier die 3 absoluten Leads, Viserys, Rhaenyra und Daemon, die sind immer am Fokus und die entwickeln sich mit jeder Episode weiter. Aber zum Beispiel Otto Hightower, von dem müssen wir noch wesentlich mehr sehen.
Obwohl wir da ja auch gesehen haben, dass sie es schaffen. Also ich weiß noch, dass wir in der ersten Episode geredet haben darüber, dass wir Rhaenyra noch gar nicht so richtig mitgekriegt haben.
Ja, genau.
Und jetzt haben wir total viel irgendwie von ihr.
Also das macht die Show für mich auch zurzeit besser als Rings of Power, muss ich einfach sagen. Also ich bin ja keiner von denen, der irgendwie hart anti ist gegen die Show. Aber auf Charakterebene, finde ich, lässt sie echt zu wünschen übrig. So nach 3 Episoden habe ich keine Figur so richtig kennengelernt, muss ich leider sagen. Sind halt sehr eintönig. Ich weiß, ach so, das ist der so guckt. Oder Galadriel ist immer sauer. So und das ist es halt. Und hier ist es viel vielschichtiger. Was halt auch generell immer Game of Thrones war, so die Konvention zu brechen. Daemon Targaryen, wenn du ihn kennenlernst, denkst du, absoluter Bad Guy. Aber ist das so und du beleuchtest ihn dann noch aus einer ganz anderen Ecke und du siehst ja auch gerade in der Episode, wir ja noch darüber sprechen, wie er zum Beispiel zu seinem Bruder steht und ja, es ist, bei Game of Thrones gibt es sehr selten nur den einen guten Charakter, jetzt mal mit Ausnahme von Jon Snow.
Ist auch eine geile Folge eigentlich für Daemon, weil gerade die Sachen, die er dann so andeutet in der Folge, sind halt wirklich Sachen, wo ich fast glaube, die stecken schon auch in ihm drin. Yeah. Also diese Momente mit Rhaenyra und sowas, wie er dann irgendwie sich doch wieder umentscheidet, da ist ja irgendwie doch mehr los in ihm, als nur Bösewicht zu sein oder irgendwie sich dann komplett einmal 180 Grad zu drehen.
Ja, dann springen wir doch mal direkt in die Episode.
Dann gehe ich mal zurück in die Regie.
Jetzt
zurück in
die Regie, ja. Bleibst du uns sicher halten?
Ich muss ein bisschen André helfen.
Ja, der kriegt das schon hin.
André, kriegst du das auch ohne Hardy hin? Na, siehst du, bleib.
Siehst du?
Na, so einfach ist das hier. Gecaptured. So, wir legen los und zwar mit Rhaenyra, die sich jetzt zig Anwärter anschaut für eine mögliche Hochzeit. Und ich fand die Eröffnungsszene. MTV's Next Westeros Edition, aber 1:1. Sie sieht schon aus der Ferne. Next!
Das war so gut.
Ich fand das, ich musste auch den Gag in mein Video bringen. Ich konnte nicht anders, weil es war das Erste, woran ich denken musste, dass sie schon da hinten zu einem Typen sagt, ja, ich habe damals schon deinem Vater gedient. So, ja, richtig, damals. Wie lange ist das her? 50 Jahre und so weiter. Und du bist zu alt, du bist zu jung. Ich fand die ganze Szene richtig super, weil sie halt auch zeigt, was Viserys eigentlich seiner Tochter erlaubt. Also, was ja nicht selbstverständlich ist für die Zeit. Und zwar sich auszusuchen, wen sie möchte. Und aber wie
das
sie,
hat er ihr ja versprochen.
Ja, genau. Aber finde ich halt auch cool, dass es jetzt halt konsequent so weitererzählt wird und wie sie mit dieser Position umgeht, dass sie da halt wirklich sitzt. Fast wie bei einem Casting. Und wir wissen ehrlich gesagt, da kann sonst wer kommen. Sie wird dort aus denen eh niemanden auswählen, weil für sie ist eine Ehe und eine Hochzeit echt noch eine romantische Geste. Und das ist es halt in Westeros meistens überhaupt nicht. Aber mir hat es extrem gut gefallen, die Öffnungsszene, gerade mit dem kleinen, war das Blackwood?
Ich glaube, es war ein Blackwood.
Haus Blackwood.
Ich finde es auch geil. Vor allem, du rechnest ja im Leben nicht damit, dass er diesen anderen Typen da jetzt noch irgendwie mit seinem Schwert umbringt. Zumal der andere zieht ja auch, glaube ich, nur so einen kleinen Dolch oder sowas. Und er zieht halt sein Schwert. Und vor allem, ich finde es auch geil, wie es inszeniert ist, weil die Kamera ist schon auf Rhaenyra und ihren ganzen Leuten. Und sie gehen weg und du hörst im Hintergrund nur dieses oh Gott. Da ist jemand gestorben. Und die Gedanken bei mir waren sofort, ah shit, der kleine Junge ist jetzt tot. Der große Typ hat den irgendwie umgebracht und dann ist es genau andersrum. Sehr, sehr cool.
Ist gemacht. Auch so geil, weil man, also ich dachte jedenfalls kurz, dass vielleicht spielt sie kurz mit dem Gedanken, dann irgendwie doch diesen kleinen Jungen zu nehmen, um
dachte ich auch.
Vater noch eins auszuwischen oder sowas. Und dann ist sie halt doch so, gar keinen Bock. Und diese Szene passiert ja dann nur so nebenbei, damit wir nochmal sehen, wie gnadenlos so diese Welt ist selbst, weil so ein bei dieser Dating-Show dann, wenn aber Leute so abgemuxt.
Hier ist ganz kurz übrigens die Frage, war der alte Anwärter in Klammern Dondarrion nicht ein Vorfahre von dem Ritter, der Sansa rettet? Der Betrunkene? Also es ist auf jeden Fall ein Vorfahre von Beric Dondarrion.
Ja, das darf man ja. Der dann irgendwann bei dieser hier, Without Banners, genau, Brotherhood genau. Without
der
Banners.
Der auch mehrfach stirbt und trotzdem nicht tot zu
kriegen. Na, selbst daran will ich nicht mehr denken, weil das nur Wunden geführt hat. So, Beric Dondarrion genau, mit seinem krassen Feuerschwert. Mava
schreibt, der Betrunkene war Thoros von mir. Also,
von dir?
Von mir, ja. Von mir.
Das ist lustig. Wegen Präposition. So. Ich fand dieses Anfangsszenario auch krass, weil es halt wieder zeigt, habe ich glaube ich schon in meinem Video gesagt, das ist der Unterschied zwischen Mittelerde und Westeros. Wenn du in Mittelerde so ein schönes Fest hast im Auenland und sich da zwei Leute streiten, dann zieht Gandalf die an den Ohren weg und sagt, ihr müsst jetzt Geschirr spülen. Und wenn hier sich zwei Leute streiten, dann liegen die Eingeweide des anderen irgendwo jetzt verstreut in einem Saal.
Das ist ja aber auch eigentlich das Schöne an Herr der Ringe und das fand ich auch bei Rings of Power eigentlich ganz schön, dass es wirklich noch so Fantasy-Romantik gibt. Mhm. Und wir haben so viele Filme, die einfach dark and gritty sind und sogar Superhelden stehen jetzt im Regen und betrauen ihre Existenz und sowas. Und im Auenland oder in Herr der Ringe jedenfalls darf noch so ein festgefallen werden, das ist einfach kurz schön. Mhm. Aber im Endeffekt finde ich dann auch die House of the Dragon Art besser.
Ja, also ich hätte es halt niemals gedacht, dass das da jetzt schon direkt zum Anfang wieder jemand aufgeschlitzt wird und erst recht. Aber wie gesagt, wenn es Game of Thrones gewesen wäre, wäre der Kleine aufgeschlitzt worden, habe ich das Gefühl, weil dann wäre es nochmal eine Nummer düsterer geworden. Aber ich finde es cool, dass sie ihn danach anguckt und sagt, ja, ich respektiere dich, dich merke ich mir. Sowas sagt sie auch noch. Aber der Weg zurück, wo ja Daemon auch direkt bei ihrem Boot flext, wo ich mich auch noch frage, war das beabsichtigt, dass sie ihr Boot noch kurz anstößt mit seinem Drachen? War das so nach dem Motto, I'm back? Oder war das ein Unfall?
Ja, die Frage ist ja auch, weiß er überhaupt, dass sie auf diesem Boot da drauf, also ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie das Banner jetzt zeigt, oh, Prinzessin an Bord oder irgendwie sowas. Also, das ist wahrscheinlich einfach nur, ich bin der größte Macker auf meinem Drachen und ich fliege jetzt hier durch die Gegend und wenn ihr da mit eurem Boot gerade dabei seid, dann Pech gehabt.
Ja, und als er dann da reinläuft und ankommt in King's Landing mit einer Krone, erneut, ich habe mir was ganz anderes darunter vorgestellt, ich kenne die Vorlage nicht, aber ich dachte, das wird jetzt so ein Story-Arc sein, wo es jetzt eine offene Rebellion gegen das Königshaus gibt, so ein bisschen wie früher im Norden, King in the North, weil er ist jetzt auch King of the Narrow Seas. Hat sogar eine Krone, läuft auch recht selbstsicher rein und halb bedrohlich und wird ja auch quasi, bevor er den König erreichen kann, erstmal aufgehalten mit einem Schwert. Ich dachte mir, wow, gehen wir wirklich so schnell schon zur Sache? War aber nicht der Fall. Generell hat mir aber diese Sequenz extrem gut gefallen. Wie ging das euch? Wie geht's euch damit?
Ja, zeigt nochmal, wie gefährlich Damon eigentlich ist, weil bei der Schlacht in der letzten Folge sieht man ja erst halt dieser Hitzkopf auf der einen Seite, der auch mal einfach dann da reinrennt und alles kaputt hauen will. Aber er ist halt auch jemand, der sowas macht wie in dieser Folge jetzt und total schlitzohrig ist und dann alle gegeneinander ausspielt. Das ist schon eine tödliche Kombination.
Ja.
Ich finde es auch ziemlich geil, wie er auch diese Momente auskostet. Und was ich halt auch sehr stark fand, war dieser kurze Blickkontakt, den er mit so einem Otto Hightower hat, der so im Hintergrund langläuft und schon erkennt, ah, scheiße, jetzt ist der schon wieder da. Und ich meine, er hat ja schon gefühlt alles versucht, um ihn auf irgendeine Art und Weise loszuwerden. Und dass er da jetzt wiederkommt und da merkst du auch, so ein Damon weiß ganz genau, wer sein eigentlicher Feind hier am Hof ist und gegen wen er hier jetzt wirklich versuchen muss vorzugehen. Und dass er diesen Moment so ein bisschen auskostet und dann doch vor seinem Bruder auf die Knie geht und dann, dass der König zu ihm rankommt, dass sie sich so auch umarmen und so, das hat echt sehr, sehr viel Symbolkraft einfach für den ganzen Hof, so, ne? So, weil ich meine, letztendlich alles, was Damon davor gemacht hat, ist jetzt auf einen Schlag ja wieder so ein bisschen gut gemacht, weil ich meine, er hat Dragonstone eingenommen, obwohl er es nicht durfte. Er hat diesen Krieg begonnen, den der König nicht in irgendeiner Form bestätigt hatte und kommt jetzt quasi, weil er siegreich ist und weil er einen kleinen Hofknicks macht, gerade so davon. Das ist ziemlich geil.
Ja. Und ich fand die Spannung auch wirklich stark, weil er guckt ihn sich an, sein Bruder direkt, du hast eine Krone. Und es ging so lange hin und her, bis man gecheckt hat, ja, okay, aber er ist schon ehrfürchtig, geht auf die Knie, sagt Your Grace. Und wenn die sich dann umarmen, das war schon so eine Katharsis. Aber ja, ich finde es auch geil, die Dynamik Damon Hightower, von denen will ich noch mehr sehen, weil Hightower ist ja sowieso in dieser Episode großes Thema. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sie mit ihm gehen, gerade mit der Position, in der er sich befindet am Ende der Folge. Echt stark. Aber ja, Damon.
Oh, hier ganz kurz, hier ist nochmal Tiffy schreibt, der kurze Kampf zu Beginn war zwischen Haus Schwarzhain und Haus Bracken. Zwei Häuser, die schon seit vielen Jahren verfeindet sind. Das war was für die Buchleser. Also
wieder Schande auf mein Haupt, dass ich die Bücher nicht gelesen habe.
Und Humusschnitte, ist geiler Name, klingt lecker.
Super lecker.
Schreibt, der Drache hat das Schiff, meine ich, nicht angestupst. Das war der Windstoß durch den Flügelschlag.
Ich glaube, er hat es kurz berührt, so ein bisschen mit dem.
Es geht halt alles so schnell. Wir haben nicht genau gesehen, wo die Pixel hingeflogen sind.
Das stimmt. Übrigens, ich lese in den Kommentaren bei mir, dass sich immer noch sehr viele stören an dem CGI teilweise in der Show, auch was die Drachen angeht. Ich finde es gar nicht so schlimm. Nee,
also hier stört mich das CGI wirklich überhaupt nicht.
Nö.
Also Game of Thrones hatte genau solche Schwächen auch. Und das finde ich schon noch besser hier jetzt wieder.
Ja. Also und wie gesagt, wir haben ja schon so häufig darüber gesprochen, wie toll unterschiedlich jetzt die Drachen auch sind. Ich finde gut.
Ja, und das Königshaus kommt ja weiter befindet sich in einer Bedrulle aufgrund der ganzen Situation auch mit Corlys, den wir in dieser Folge nicht sehen. Möchtest du was dazu sagen, Sebastian?
Wir sehen ihn nicht, weil hier wird natürlich nach ihm gefragt. Weil es heißt ja, okay, Damon kehrt zurück. Wo ist denn Corlys? Corlys ist wieder zurück nach Driftmark. Und was ich spannend finde, ist, dass er jetzt sich sagt, okay, ich verscherbe meine Tochter jetzt halt an wen anderen und hat sich da irgendeinen Adligen aus Braavos geholt, wo natürlich direkt alle Berater des Königs sagen so, oh, okay, also wenn Corlys hier zusammen mit den Freien Städten kommt und mit Essos kommt, das ist sehr, sehr gefährlich. Und dann fällt ja wieder der Name Lenor Velaryon, mit dem man dann sagt, okay, sollte sich doch denn am besten Rhaenyra vermählen, um Corlys halt auch wieder so ein bisschen zurückzuholen in die Gunst des Königshauses und da so ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen. Aber auf jeden Fall spannend, dass er jetzt ja trotz allem und ja auch zu Recht immer noch so ein bisschen diesen Bock schiebt, weil er ja komplett so eigentlich irgendwie fallen gelassen wurde vom König.
Ja, es ist, finde ich, ein bisschen bezeichnend für die Folge. Deswegen würde ich auch trotzdem, auch wenn ich 8 Punkte gegeben habe und diese trotzdem super finde, sagen, es ist vielleicht die schwächste Folge bisher, weil es so ein bisschen die Folge ist, wo man
ja, sehr viel jetzt aufbaut. Das ist auch wichtig, aber es ist so ein bisschen das Ding auch mit Otto, was jetzt am Ende noch passiert, wo wir noch zu kommen. Okay, wir gucken jetzt, was daraus wird, aber es sind jetzt noch nicht so große Momente, die jetzt alle schon ausgekostet werden.
Ja, aber ich glaube, die ganze Corliss-Geschichte ist in der Hinsicht jetzt auch noch nicht so wichtig. Ich glaube, es geht ja jetzt mehr darum, einfach, gerade in dieser Episode, alles, was rund um Daemon und Rhaenyra und Otto und Viserys und Allison passiert, so. Und ich fand zumindest gut, dass sie es wenigstens einmal erwähnen, okay, ach ja, den Velaryon gibt's auch noch irgendwo, der hat auch seine Probleme.
Ja, ich bin darauf noch extrem gespannt. Und gleichzeitig wäre es ja spannend gewesen, wenn sie ihn geheiratet hätte, dann hätte dieses Königshaus gleich wieder zwei Drachen gehabt. Und ich zähle, wie viele Drachen man hat, basierend darauf, wie man badass ist. Das ist einfach so. Deswegen, und wir steuern ja auch auf den Tanz der Drachen zu. Deswegen frage ich mich da generell, wie das noch alles ausschauen wird. Aber du, hör auf zu grinsen, du weißt ja alles.
Was? Nee, aber na, Rhaenyra heiratet. Er sagt ja doch am Ende auch, dass sie ihn heiraten wird. Also Seasmoke kommt dann zumindest erstmal wieder zurück.
Mhm. Dann Viserys ist für mich immer noch eine der faszinierendsten Figuren. Und ich habe gehört, in der Vorlage ist er total langweilig und sehr trocken geschrieben. Ich finde, der Schauspieler holt echt das Beste aus ihm raus. Sie geben ihn sich auch richtig Mühe, ihn mehr und mehr verfallen zu lassen, von Episode zu Episode. Meine Güte, der Typ ist kein fähiger König, aber letztlich ist er ein liebender Vater und er hat auch irgendwo ein gutes Herz. Also mehr als die meisten in Westeros auf jeden Fall. Also für Westeros-Verhältnisse ist es ein Heiliger. Und ich bin ja echt schockiert gewesen bei so ein paar Szenen, auch wo man seinen Rücken sieht. Mhm. Und wie ihm auch nach und nach einfach diese Machtposition aus den Fingern gleitet. Ganz egal, ob er jetzt König ist oder nicht. Weil zum einen gibt es noch ein Gerücht bezüglich des Königshauses, werden wir auch noch drüber sprechen. Auf der anderen ist er halt auch einfach nicht in der Lage, sein Königshaus unter Ordnung, also Ordnung damit reinzubringen. Corlys sagt ja auch, pfeif auf dich. Also ich bin da wahnsinnig gespannt. Wie steht ihr mittlerweile zu Viserys? Schreibt es in die Kommentare, ich frage euch das Gleiche.
Ja, ich kann nur dir zustimmen, was du sagst. Das ist ziemlich geil, auch wenn man sich daran zurückerinnert, dass es ja angefangen hat mit diesem Schnitt am Thron und sowas, so irgendwie, ist ja keine tiefe Metapher, aber es hat so einen geilen Symbolwert, den diese Figur so mitträgt. Und auch genau, dass der Schauspieler einfach so eine super Rolle daraus macht. Er zeigt ja auch genau irgendwie dadurch allein, wie er aussieht. Das ist so, er sieht auch nicht aus wie ein König, wie so ein harter Kämpfer oder sowas, sondern er ist so eigentlich ein bisschen der Lagerfeuerpapa, der aber dann die harte Entscheidung treffen muss. Und halt eine geile Figur für diese Welt, weil sie ja so ein bisschen, was wir auch schon oft gesagt haben, ihren Gefühlen folgt. Und wem hat es in Game of Thrones jemals gut getan?
Hm. Niemanden.
Naja, vor allem, ich finde es halt auch spannend, dass wir halt immer wieder sehen, ja, okay, der ist nicht der fähigste König und hat halt das Problem, dass so seine Berater ihm gefühlt alle was Unterschiedliches sagen. Das war ja gerade in der letzten Episode auch wieder, wenn es darum ging, okay, mit wem vermählen wir denn jetzt Rhaenyra? Und der eine sagt, ja, okay, lass uns zu den Lannisters gehen. Der andere sagt, ja, okay, hier, da, dein zweijähriger Sohn Aegon, der wird doch wunderbar passen. Und der Einzige, der immer irgendwie den richtigen Rat weiß, ist halt dieser Sir Lionel Strong, dem halt dann auch wieder sagt, ja, okay, geh doch irgendwie zu Haus Velaryon und so. Und Viserys jetzt, dadurch, dass er jetzt dann auch noch hier seine Finger verloren hat und er verfällt äußerlich immer mehr und mehr und so innerlich, da hat er ja auch schon wahnsinnig viel irgendwie mit zu kämpfen und ja, ich finde ihn wirklich so als Figur sehr, sehr spannend, weil das, was Hardy schon meinte, so das kennen wir gar nicht so richtig aus dieser Welt von Game of Thrones, das ist so die perfekte Figur, die du dir vorstellst, irgendwo in so einer kleinen Hütte im Wald mit seiner Frau und, keine Ahnung, zwei Kindern und ein paar Hühner und so. Und da hat er dann irgendwie sein ruhiges Leben, aber nicht die Art von Person, von der du jetzt denkst, okay, die führt jetzt hier das ganze Königreich an oder so.
Ja, ist ja auch immer, wenn es um harte Entscheidungen geht, sagt er, ich gehe jetzt erstmal jagen, erstmal habe ich ein Bankett, erstmal will ich feiern. Mhm. Also er weiß ganz genau, dass das gerade alles scheiße läuft, aber er ist dann halt auch wie so ein Kind und will es ignorieren und denkt, irgendwann wird das schon von alleine und das wird ihn halt krass in den Arsch beißen.
Wir haben hier im Chat ist tatsächlich auch, Marley schreibt, Viserys kann Menschen nicht einschätzen. Life Happens Ever schreibt, dass er aber die Mutter hat sterben lassen, zeigt, dass er im Notfall auch harte Entscheidungen treffen kann, oder? weiß ich, da habe ich auch wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er letztendlich trotzdem so ein bisschen egoistisch eher an sich und seinen Thronfolger gedacht hat, weil er immer noch gehofft hat, okay, weil wenn das wenigstens ein Junge wird, dann...
Na, und ihm wurde ja auch gesagt, die Frau verlierst du so oder so. Ja. Also es war ja nicht so, dass er sich entscheiden musste.
Na, sie haben ihm gesagt, entweder oder.
Ja, aber sie haben ihm gesagt, entweder Frau und Kind oder eventuell Kind retten. Also das war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie kaltblütig war und sagt, ich lasse jetzt meine Frau sterben, auch wenn man sie retten kann. Sie war ja, so hart es klingt, im Tode geweiht. Er hat nur die Entscheidung abgenommen, wie lange es dauert. Und hätte ja auch nicht mehr so lange gedauert.
Und, hier, ja. Juan Snow, sehr cool, schreibt, er hat endlich mal gegenüber Otto Tacheles geredet. Bin gespannt, was das für Auswirkungen für Alicent hat. Das fand ich auch sehr spannend. Da kommen wir noch zu.
Es gab ja zwei konfrontative Sequenzen.
Aber das war auf jeden Fall mal so was, wo ich schon eben bei Viserys hier gar nicht mehr so richtig... Ich meine, ich wusste, dass das kommt, aber so von der, wenn ich einfach nur den Sebastian sehe, der diese Serie guckt, hätte ich diesem Viserys gar nicht mehr zugetraut, dass er noch irgendwie tatsächlich die Eier in der Hose hat, zu sagen, okay, komm, ey, du denkst nur noch an dich, es funktioniert einfach so nicht.
Ja, dann kommen wir, glaube ich, zum skandalösen Teil der Folge. Also Rhaenyra kriegt eines Abends wie so eine kleine Botschaft und auch noch Klamotten, dass sie sich anziehen kann wie ein kleiner Bub. Und dann haben wir die R-Rated-Version von Aladdin und Jasmin in Agrabah unterwegs. Also ich musste so hart dran denken, auch mit den langen Kamerafahrten durch. Und es war halt dann dieses Denkmal für den Drachen, anstatt dass das Agrabah war, außerhalb vom Tempel. Und diese ganze Sequenz, ich wusste anfangs nicht, was das bedeutet. Ich wusste anfangs nicht, ob Daemon mit ihr redet und sagt, guck mal, dein Vater ist nicht fit, um zu regieren. Ich wusste nicht, in welche Richtung das geht, bis ich gesehen habe, dass sie in ein Bordell gehen. Ich so, oh.
Ja, aber bevor wir ins Bordell gehen,
wollen wir zum Theaterstück?
Gehen wir vielleicht nochmal zu diesem Theaterstück, weil das fand ich ja tatsächlich sehr, sehr spannend, weil wir haben dieses ganze Gerede, dass Rhaenyra jetzt vielleicht ja doch als Thronerbin wieder zurückgenommen werden, haben wir ja die ganze Zeit jetzt schon am Hof da immer wieder gehört von allen möglichen Beratern und so. Und ich fand diese Szene echt sehr, sehr spannend, dass sie jetzt quasi nochmal vom Volk vorgesetzt bekommt, dass die eigentlich genauso denken. Mhm. Und dass da ja ständig auch gesagt wird, so, naja, okay, was Rhaenyra fehlt, ist halt der Schniedel so. Und wenn der nicht da ist, dann können wir sie auch irgendwie nicht vollnehmen. Und das fand ich tatsächlich, war eine echt starke und spannende Szene.
Das war auch so witzig, wo sie als Einzige schreit, Boo! Ja.
Ich habe auch die ganze Zeit gehofft, dass Matt Damon irgendjemand im Theater das spielt, weil ich die ganze Zeit an Thor denke.
Ah, wirklich? Ja, aber das war halt auch wieder, wenn du in deiner eigenen Social Media Bubble gefangen bist, so die große Version. Social Media war jetzt gerade Thema wieder bei Cobra Kai in meinem Video. Guckt es euch an. Der Algorithmus hat das auch gestraft. Aber ja, sie denkt, ey, ist doch klar, mein König hat's gesagt und diese ganzen Völker, die meinem König hörig sind, gehen auf die Knie, ich muss doch ankommen und so weiter. Und auf einmal hört sie, nein, nein, nein. Und sie, was? Buh. Ruft ihr Buh oder Buh-Hörns?
Ja, das fragt Karl Bunsenbrenner auch gerade. Seid ihr Buh oder Buh-Hörns?
Das ist eine der besten Simpsons-Folgen ever. Erst recht mit dem Payoff. Kennst du noch Barneys Kurzfilm und was dann daraus wird? Ich werde nie wieder in meinem Leben trinken und der gewinnt irgendwie Duff-Bier für immer. Schließt es mir an den Venen an. Großartig. Ja. Wollen wir direkt ins Bordell?
Jetzt gehen wir ins Bordell. Jetzt haben wir über das Theater gesprochen, das Kulturelle. Was ich ganz spannend finde, ist hier, wer hat das geschrieben? Moment, irgendwer fand es schade, dass sie sich nicht von dieser alten Frau hat ihre Zukunft vorlesen lassen.
Das sah übrigens fies aus mit den ausgestochenen Augen.
Marva schreibt, schade, dass Rhaenyra sich nicht von der alten Frau die Zukunft vorhersagen lässt.
Das sah echt fies aus, auch wo es da so, du richtig sehen konntest, dass es Augenhöhlen sind, weil das Feuer hat da so, eine richtige Silhouette in ihre Augenhöhlen reingeworfen. Das war echt ekelhaft, meine Güte. Ja, dann gehen wir ins Bordell zu dritt.
Pascal Heimliche hat uns 10 Schweizer Franken 0 Rappen dazu gespendet und schreibt, wie Rhaenyra ihre sexuellen Gefühle entdeckt und Alicent einfach nur halbtot unter dem König liegt. Diese Folge hat mich so richtig in den Bann gezogen. Allgemein packt mich House of the Dragon gerade mehr als Game of Thrones.
Ja, aber es war ja auch genau die Metapher, die wir hatten, weil Rhaenyra sitzt am Anfang da, um sich zu vermählen. Und das ist sehr klinisch, das ist sehr steril und das ist ein politischer Akt. Das hat nichts mit Romantik zu tun. Und Damon will ja zeigen, du hast eigentlich Privilegien, die du nicht kennst, die ich habe. Ich bin auch verheiratet und mega unglücklich, aber ich mach, was ich will. Und dann sehen wir Alicent. Und da gab es ja auch dieses Gespräch zwischen den beiden, wo Rhaenyra ihr ungewollt wehgetan hat, wo sie sagt, ist das meine Rolle hier als Frau, einfach nur Kinder auszudrücken für irgendeinen alten König? Und dann, okay, versehentlich shots fired. So. Ja, es ist ja so. Du siehst dann kurz Alicents Gesichtsausdruck und ihr tut es auch direkt leid. Und danach siehst, wie der Alte schon ziemlich verreudete über sie rüberrutscht.
Die Arme, Alter.
Die Arme und
ja, vor allem, das ist ja auch sie so schön dargestellt, ne? So während eine Rhaenyra halt wirklich
ihre Leidenschaft
ja später dann ja mit Sir Criston statt mit Damon da wirklich so Liebe erfährt, hast du halt Alicent als toten Fisch unter dem König. Vor allem, was ich ja so schlimm fand, dass sie ja vorher noch von irgendeiner Kammer da Zofe
so unangenehm. Und so,
ah, der König möchte dich gerne sehen. So,
wir alle wissen so.
Yay, super. Und geil fand ich, wenn sie danach dann irgendwie drüber liegt, dass so oben dann noch irgendwie so eine Ratte langläuft und sie liegt da halt so und denkst du, ah, Mann, ja, was könnte schlimmer sein?
Lockt der Geruch von den eitrigen Wunden gerade eine Ratte an oder?
Was, hier habe ich aber einen spannenden Kommentar von Florian. Mhm. Ich finde die Bordellszene etwas schwach durchdacht. Glaube kaum, dass Damon und Rhaenyra dumm genug wären, in der Öffentlichkeit rumzumachen, wo eh klar ist, dass jeder davon erfährt.
Das ist halt die Frage, weil Damon, und da gibt es halt auch das Gespräch später, die Konfrontation zwischen Bruder und Bruder, der leugnet das ja gar nicht. Also ich glaube, der weiß ganz genau, was er da macht und dem ist es auch scheißegal, wenn er da erwischt wird, weil ihm ist ja generell alles scheißegal, was er macht.
Er benutzt sie ja total, also das ist ja, er tut ja so, als ob er ihr zeigen will, wie man jetzt sexuell frei sein kann und sowas, aber eigentlich ist er genau, wie was du vorhin gesagt hast, das ist ein politischer Akt eigentlich.
Ja, absolut. Man sieht auch dann in einer Szene, dass sich eventuell doch kurz sein Gewissen meldet oder einfach nur die Tatsache, dass es seine Nichte ist, man weiß es nicht genau, was ich auch cool finde, da kann man spekulieren, weil als er sich dann ihr nähert und die beiden anfangen sich zu küssen und es kurz davor ist, ein Mehr zu werden, zieht er ja dann immer wieder den Kopf weg und zieht es halt nicht richtig durch. Da frage ich mich auch, macht er das jetzt, weil sich da sein Gewissen meldet oder doch ein gewisser Ekel davor, dass das seine Nichte ist? Man weiß, ich meine, in Westeros gibt's gerade erneut, Jamie Lannister sagt halt meine Schwester.
So. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Ekel ist oder so. Vielleicht ist es wirklich so, was Gewissen. Hardy schon ganz am Anfang, ich weiß auch nicht mal, ob das wirklich Gewissen ist. Ich musste immer noch an das denken, was Hardy zum Anfang meinte, dass dieser Typ halt so fucking gerissen ist. Und ich meine, was macht dich noch faszinierender für eine junge Frau, wenn du in dem Augenblick, wo ihr gerade irgendwie, vielleicht so, jetzt erstmal doch nicht so.
Obwohl ich da fand ich es gut, wie lange diese Szene auch ist.
Ja.
Yeah. Und da dachte ich nämlich auch, am Anfang dachte ich, er zieht jetzt weg, um sie irgendwie ein bisschen zu teasen und sowas. Aber dann glaube ich halt auch fast, dass sich doch sein Gewissen einschaltet, weil ich glaube, wenn dieser Typ eine Schwachstelle hat, dann ist es halt Rhaenyra.
Und auch irgendwo noch sein Bruder. Also er hat auch noch was für ihn übrig. Er hat immer seine Momente, wo er ja, also auch dieses erste Streitgespräch damals, wo er quasi verbannt wurde für den Toast, den er gehalten hat auf den toten Nachkommen, der ja nur einen Tag gelebt hat. Du merkst, er liebt seinen Bruder, aber halt auf seine Art und Weise. Das ist halt spannend. Seine Familie bedeutet ihm eine Menge, nur die Art und Weise, seine Position zurzeit im Leben gefällt ihm überhaupt nicht. Ihm gefällt es nicht, mit seiner Ehefrau, die er nicht haben will, irgendwo hausieren zu müssen. Da ist er lieber auf dem Schlachtfeld und gleichzeitig will er auch nah bei seiner Familie. Er sagt ja auch das Erste, als er nach Hause kommt, sagt er, ich bin zu Hause. Und dann fragt man ihn, bist du nicht zu Hause mit deiner Königin? Und dann nennt er sich wieder die Bronze Bitch oder so. Also
ja, er fühlt sich ja ausgeschlossen oder ausgestoßen. Total. Er ist halt er sieht sich auch, glaube ich, selber würdiger als König als sein Bruder.
Ja, ist er.
Aber es ist so die Show auch, der ausgestoßen bist. Ich meine, Otto ist ja, glaube ich, auch der Zweitgeborene bei seiner Familie und kann deswegen irgendwie nicht Macht haben. Rhaenyra ist eine Frau und darf deswegen nicht Macht haben und Daemon hat so sein eigenes Schicksal. Das ist so ein bisschen die Show von denen, die sich so in diese Traditionen aufnehmen
wollen. Das ist das, was wir ja letztens hier im Podcast, auch im Podcast mit Marco besprochen haben. Diese sind immer irgendwie diese Second Sons. Also
so hieß ja auch die Folge irgendwie letztes Mal.
Die zweiten Söhne irgendwie, die eigentlich nichts mehr zu sagen hat. Auch so ein Otto Hightower ist ja so einer. Also er wird ja nie diesen Sitz Hightower für sich beanspruchen können, weil er ja auch nur der zweite Sohn ist. Und so kämpft hier halt gefühlt jeder irgendwie mit sich rum. Und jeder versucht irgendwie was klar zu machen für seine eigenen Machtbedürfnisse.
Ja, ist auch so eine ganz geile Parallele zu Game of Thrones, weil da war Daenerys dann ja jemand irgendwie, die sich zurückholen wollte, wo sie da glaubt, dass ihr gehört. Und das ist ja so ein bisschen das Gleiche, nur dass es nochmal ein bisschen komplizierter ist.
Ja, also es war ja dieser Mix aus Daenerys will sich alles zurückholen und Jon Snow will es nie und ist eigentlich der ultimative Underdog, wird aber schicksalsmäßig da immer in diese Richtung reingerückt und deswegen treffen Feuer auf Eis und Feuer in Eis. Das war auch Onkel und Nichte, deswegen. Das war auch Onkel und Nichte. Aber ja, deswegen war es auch irgendwo klar, wie es mit Danny ausgehen musste und wie mit Jon Snow. Weil wenn einer das zwingend will, trotzdem diese Ambitionen hat bezüglich des Throns, endet es eigentlich immer schlecht. Jeder, der diesen unbequemsten Stuhl auf der Welt haben möchte, der stirbt. Und Jon wollte ihn ja nie. Und deswegen saß er auch nie drauf. Obwohl er es hätte tun können, wenn diese ganze so Ahai-Kacke nicht so kacke gelaufen wäre.
Lustige ist jetzt, wenn ich hier so in den Chat gucke, kommt ganz viel, dass Daemon Potenzprobleme haben könnte.
Das hatte er ja in der ersten Folge, in dieser Sex-Position-Sequenz mit seiner Konkubine. Da hat er es ja irgendwie nicht richtig gebacken gekriegt, aber auch irgendwie, weil er gerade wieder eine Identitätskrise hatte mit seinem Bruder. Ich glaube nicht, dass das hier der Fall war. Weil er scheint ja ansonsten auch mit ihr jetzt wieder gut klarzukommen, auch intim. Ich glaube nicht, dass das der Grund war, warum er mit Rhaenyra aufgehört hat. Ja, dann sprechen wir doch danach.
Warte mal, ich kann ja noch ein paar spenden. Der Pat 663 hat uns 10 Schweizer Franken und
Danke.
Nur Rappen gespendet. Ich fand die Folge super und das Verhältnis zwischen Rhaenyra und Daemon sehr stark gelungen. Jetzt kann ich Rhaenyra und Daenerys ein bisschen mehr unterscheiden.
Ja, also ich finde schon, ich finde gerade in der ersten Folge war das sehr schwer, weil da hat man sie auch 1:1 auch eingekleidet wie sie. Man hat ihr sogar die gleiche Inszenierung gegeben, wie sie mit dem Drachen da ankam, nur noch keine Bedrohung, noch keine Diktatorin, die jetzt in King's Landing ist und da ihre quasi Hitler-Rede hält. So, zum Schluss gibt's dann aber den Moment, wo man merkt, Rhaenyra hat Blut geleckt. Weil nachdem sie Blut geleckt hat bei ihrem Onkel, schnappt sie
das
sich
ihr... Das klingt so falsch, wenn du das so sagst.
Ja, es ist Westeros, Leute. Es ist
ja, nein, aber Blut geleckt klingt trotzdem irgendwie falsch.
Naja, danach schnappt sie sich halt jemanden, den sie sich aussucht. Und das ist Kristen.
Ja, aber das wurde ja auch schon die ganze Zeit so angeteasert.
Erneut Aladdin. Absolut. Ich bin eine Prinzessin und ich möchte keinen Adligen. Ich möchte jemanden, der normal ist.
Ich glaube, Yves muss mal wieder Aladdin gucken.
Also ja, klar. Da klar wurde es in Aladdin nicht so explizit oder irgendwie so.
Stell dir das mal vor.
Stell dir mal vor, es wäre so das gewesen. Meine Güte. Dann will ich nicht wissen, was sie da noch alles mit Jafar gezeigt hätten. So. Das will ich wirklich nicht wissen. Aber ja, ich fand die Szene zwischen den beiden ganz schön. Die haben eine tolle Chemie und er sieht sogar ein bisschen Aladdin ähnlich aus, finde ich, mit der Matte. Ja, diesen 90s
Hairstyle. Also auf jeden Fall der Schönling von Westeros.
Absolut, absolut.
Ja. Und das ist ja auch wirklich diese Parallelmontage dann mit Alicent, oder?
Wenn ja, genau. Da siehst du, sie sucht sich gerade ihren Partner aus, ihren Liebespartner und Alicent
muss halt
herhalten.
Ne? Ja, und ist so. Auch, ich meine, Alicent-Szene ist ja so klassischer, unangenehmer Game of Thrones-Sex eigentlich so. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wann letztes Mal so eine Sexszene so sinnlich irgendwie war in Game of Thrones. Wahrscheinlich Ygritte und
Jon. Ja, wollte ich gerade sagen. Jon Snow und Ygritte in der Höhle.
Ja, oder Jon Snow und Daenerys auf dem Schiff.
Stimmt, obwohl ich finde, die beiden hatten...
Das war nicht so eine schöne Chemie, aber zumindest war das ja auch so ein bisschen eigentlich so...
Sollte so sein. Ich glaube, die beiden hatten nie zusammen einen Screentest vorher, weil man weiß das halt nie, wie das ist. Du hast Daenerys und Jon Snow hatten keine Szenen bis Staffel 7 zusammen.
Aber gab es da nicht auch dieses Making-of, wo sie sich küssen und sie dreht sich dann so weg und sagt, das ist voll komisch.
Ja, genau, aber das stimmt. Das war, na gut, aber das hat sie gesagt im Interview, weil sie dann schon wusste, dass sie die Tante ist. Also das ging dann darum. Ja. Weil da hat sie ja darüber gesprochen, wie das war, als sie sich geküsst haben auf dem Schiff. Und da war ja schon Bran mit seiner
André? Lebst du noch? Ja, ich bin noch da. Okay. Das heißt, für alle da draußen, gab gerade einen kurzen kleinen
Kick. Das war wieder der Geist.
Ja, genau. Hallo.
Hallo?
Was ich, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Sorry.
Nee, egal.
Nee, aber das war ein starker Moment und typisch Westeros, ey. Typisch Westeros. Du denkst dir, das ist jetzt so eine wunderschöne Szene für Rhaenyra und sie hat da ihre Liebe gefunden, aber erneut, wir sind nicht in Mittelerde, wir sind in Westeros. Kurz danach kriegt sie einen schönen Tee. Von ihrem Vater geliefert, das war düster.
Den kriegt sie ja ganz, ganz später danach. Und den kriegt sie auch vom Meister.
Ja, aber sagt ein Tee von deinem Vater. Mhm. Also, aber, na, dann sprechen wir doch mal über die ganzen Konsequenzen von dieser schicksalhaften Nacht, weil kurz darauf meldet sich ja ein Otto Hightower bei Viserys und sagt, ja, ich habe Nachrichten bezüglich deiner Tochter. Wie lange er gebraucht hat, um mit der Sprache rauszukommen, aber auf der anderen Seite, wie lange Viserys gebraucht hat, um zu checken, was er ihm probiert zu sagen, fand ich auch sehr witzig. Ist sie verletzt? Nein. Ich möchte nicht so über ihre Eskapaden sprechen. Fällt mir schwer, was für Eskapaden. Mhm. Na, mit dem Onkel.
Erzähl mir. Sag dann nochmal Coupling.
Ja, Coupling. Coupling ist das Wort.
Was er auf Deutsch sagt. Aber
Paaren. Paaren ist wahrscheinlich. Nee, gehe ich von aus.
Was sagt er dann? Die haben gebumst.
Jo, Dicker, du glaubst nicht, was passiert ist. Die haben da richtig rumgegedient. So, ja. Wann sind wir pubertär? So, aber auf jeden Fall, ich fand Viserys' Reaktion krass. Absolut, also das war eine der stärksten Szenen.
Naja, da zeigt sich das erste Mal, dass er ja doch irgendwo auch immer noch Vater ist und dass er sowas über seine Tochter jetzt auch nicht hören will. Und schön fand ich auch, wie er sagt, ja, okay, dann zeig mir den, bring mir deinen Informanten und Otto dann direkt so, ja, nee, das will ich jetzt nicht preisgeben. So, weil du am Ende, wir haben diesen kleinen Jungen da, der irgendwie vor dem Bordell gehockt hat und gesehen hat, wie Daemon rausläuft und wie Rhaenyra ihm hinterherläuft. Der kleine Junge war jetzt nicht im Bordell und hat jetzt nicht gesehen, was da irgendwie wirklich passiert. So, jetzt sind wir wieder an dem gleichen Punkt wie mit der Kiste. Wie hat Daemon jetzt über diesen
Aegon geredet?
Belon gesprochen. Und das fand ich echt sehr, sehr stark. So, da hat sich der König das erste Mal wirklich gezeigt, als jemand, der auch mal ein bisschen auf den Tisch schauen kann.
Oh ja, und danach auf seinen Bruder einhauen oder eintreten kann.
Ja.
Das Geile ist, wir haben auch gar nicht gesehen, wie ja Daemon, den muss man ja verhaftet haben und dem König vor die Füße geworfen haben, weil die Szene beginnt ja, dass er schon auf dem Boden liegt.
Und nee, er kommt am Tor rein in seinen abgefuckten Klamotten, dann wird er ja direkt von ein paar Soldaten
geschnappt. Ja, genau.
Und er liegt doch dann da, Missaria kommt ihn doch dann auch nochmal kurz irgendwie besuchen, da in dieser komischen, wo er da irgendwie aufwacht und so. Und die, finde ich, kommt mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu kurz, so die, seine Konkubine, Schrägstrich, zweite Frau, die doch nicht seine zweite Frau ist, mit der er quasi nur so ein bisschen den König provozieren wollte. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie hier Bruder gegen Bruder dann nochmal vorgeht und wie Daemon dann da unten immer so zu ihm sagt, ja, dann gib mir doch einfach sie als Frau. So. Und dann machen wir die Targaryens wieder ganz, ganz groß. So. Also,
ja, das war echt heftig. Und ich fand halt auch danach, gerade gegen Ende, es war so eine Genugtuung, glaube ich, für alle, die Schnauze voll hatten von Hightower in den letzten Wochen, als ihm Viserys klipp und klar sagte, du bist nicht mehr meine rechte Hand, ich kann dir nicht mehr vertrauen, weil Rhaenyra sagte mir sogar, es ist nichts wirklich passiert zwischen uns, ich meine, wir sind nie so weit gegangen, aber dann kommt Training Day, wie gesagt, es zählt nicht, was du weißt, es zählt, was du beweisen kannst. Aber er fühlt sich halt mittlerweile sehr unwohl gegenüber Otto Hightower. Was ich spannend finde, dass Viserys sagt, es ist schon eine Weile so, dass ich dir nicht trauen kann. Ich so, wow, Viserys, ist es dir aufgefallen? Ich meine, es ist jedem aufgefallen, der die Show wöchentlich guckt, aber ich wusste nicht, dass es dir aufgefallen
ist. Ja, ist krass, dass er es dann auch so genau benennen kann, dass er doch gemerkt hat, dass Alicent ja auch zu ihm geschickt wurde und sowas. Ich meine, bestätigt er auch eigentlich nochmal, dass er es dann, wenn er es wusste, einfach ein bisschen auch genossen hat so.
Und ignoriert hat erneut. Ja, genau. Er ignoriert die Probleme so lange, bis sie halt nicht mehr zu ignorieren sind. Ja. Aber er ist halt kein Trottel. Das ist die Sache. Mhm. Also wir sprechen ja häufig darüber, dass er zu weich ist. Aber häufig, wenn du Drehbücher hast und Serien und so weiter, wenn jemand so zu soft ist, ist er meistens auch ein Trottel. Und Viserys ist kein Trottel. Er weiß ganz genau, wie so ein Hightower tickt und er zählt ja wirklich Beispiele auf, wie häufig er schon vermutet hat, dass er da auch irgendwie Ambitionen hat, dem Thron näher zu kommen und so weiter und so fort. Und das habe ich bis zu der Episode Viserys nicht zugetraut, dass er das sogar gesehen hat vorher. Ich meine, dass er jetzt emotional handelt als Vater, der sehr schützend gegenüber seiner Tochter und seinem Königshaus reagieren will. Okay, aber er sagt, nee, auch davor. Ich danke dir für alles, was du generell getan hast und auch meinen Vorfahren gedient hast. Das wird man dir nie zurückzahlen können, aber peace out. Gib mir deine Badge und deine Waffe.
Ja, aber hier finde ich, das habe ich bei mir im Video auch mit reingenommen und Moritz schreibt es hier auch. Wäre es nicht von Otto sinnvoller, das Gerücht in der Stadt zu verbreiten, dann würden Daemon und Rhaenyra schlecht dastehen und Aegon würde eher als König in Frage kommen. Das habe ich mir nämlich jetzt auch so ein bisschen, habe ich mich auch gefragt, so nachdem der König ihn quasi degradiert und sagt, okay, du bist jetzt nicht mehr meine Hand, danke für deine Dienste, aber das war's jetzt. Ist das so ein cleverer Schachzug, einen Typen, der so viel weiß und der genau diese Ambitionen an den Tag legt, jetzt quasi einfach gehen zu lassen, weil ich meine, Alicent ist ja trotzdem immer noch irgendwo die Königin, ist immer noch irgendwo die Mutter von Aegon und da bin ich echt wahnsinnig gespannt, wie man das jetzt in der Serie noch so aufbauen wird, was ein Otto jetzt hier wahrscheinlich noch irgendwie versuchen wird, um trotzdem noch alles so beisammen zu halten.
Ja. Aber ich frage, wenn er es jetzt einfach als Gerücht irgendwie in der Stadt verbreitet hätte, die sind ja eh schon gegen Rhaenyra. Und wahrscheinlich auch Daemon ist jetzt auch nicht der beliebteste da wahrscheinlich, das was ändern würde.
Ja, wahrscheinlich groß ändern wird, aber ich meine, wenn noch mehr so solche Gerüchte aufkommen, weil das Ding ist ja, wenn diese Gerüchte in King's Landing rumgehen, dann hört sie irgendein Händler und bringt sie weiter und dann verbreitet sich das halt überall und wie das mit Gerüchten halt so ist, so, ne? Und es kommt dann halt überall irgendwo an und es wird ja in dieser Folge auch immer wieder gesagt, so nach dem Motto so, wir können dich nicht verkaufen, also verheiraten, wenn du quasi schon befleckt bist, so in dem Sinne, ne? Und dann, glaube ich, würde eine ähnliche Szene wie am Anfang dieser Episode so aussehen, dass da nur noch irgendwie drei alte Opas irgendwie stehen, die eh nichts mehr zu tun haben und sagen, ja, na gut, ich nehme die jetzt halt so. Ne? Mhm. Also das ist auf jeden Fall echt spannend.
Ja, ich frage mich jetzt auch, ich habe zugegebenermaßen auch schon den Trailer zur nächsten Woche gesehen. Habt ihr den gesehen?
Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen, ich habe es verpennt.
Soll ich eine Spoilerwarnung für den Trailer aussprechen oder wollen wir gar nicht darüber reden?
Wir wollen erstmal gar nicht drüber reden, weil ich würde ihn mir, wenn, dann gerne selber angucken.
Okay, gut. Weil man sieht zumindest, wie ein Otto Hightower reagiert. Mhm. Ich weiß halt erneut nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber weil es ja jetzt eigentlich ihm überall unangenehm wird und er sehr schnell reagieren wird, kann ich mir vorstellen, dass diesmal gar nicht so viel Zeit vergangen ist. Vielleicht eine Woche oder zwei.
Ja, vor allem, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass dann zwischen Folge 5 und 6 diese 10 Jahre kommen, könnte das ja vielleicht jetzt wirklich mal heißen, okay, jetzt spielt halt 5 Minuten danach. So, wir müssen ja jetzt auch nicht zwingend in jeder Episode so einen krassen Time-Jump haben.
Ich finde es auf jeden Fall spannend, was noch mit Viserys passiert, weil ich glaube, der wird nochmal gegenüber Rhaenyra richtig explodieren, weil, wie wir ja gesagt haben, er ist jemand, der versucht, viel zu ignorieren und sowas. Und wenn er es gar nicht mehr ignorieren kann, dann macht er irgendwas Krasses. Und dann macht er sowas jetzt auch wie mit Otto. Er kann es nicht mehr ignorieren, dass er ihn hintergangen hat. Und die Tochter hat er jetzt schon ein bisschen benutzt dann. Und dann wirft er ihn direkt raus und sowas. Und jetzt frage ich mich halt, der einzigen Figur oder der einzigen Person, die er noch vertraut, ist Rhaenyra, der so ein bisschen Vertrauensvorschuss gibt, die von Alicent Vertrauensvorschuss bekommt, dass sie anlügen kann, von Viserys auch. Und wenn da irgendwann rauskommt, dass sie halt gelogen hat, bin ich halt gespannt, was dann passiert.
Ja, also das Verhältnis wurde jetzt schon hart angeknackst, als er gesagt hat, du bist mein politisches Kopfweh. Das war vielleicht ziemlich gut, wo sie ihm auch noch sagt, ja, du benutzt mich doch nur, um deinen politischen Kopfweh aus dem Weg zu gehen. So, ja, du bist dieses Kopfweh, das ich habe. Aber ich fand es auch cool, dass Rhaenyra diejenige war, die ihn halt auch noch auf die Fährte gesetzt hat von Hightower und gesagt hat, ja, kannst du deiner Hand überhaupt vertrauen? Das ist genau das, was ich meine. Jede einzelne Figur wird jetzt Teil von diesem Schachbrett erneut und die sehen durch die Lügen und Intrigen der anderen, manche mehr, manche weniger.
Aber da fand ich ja auch schon Alicent cool. Mhm. Ich meine, wir haben ja dann nochmal diese Szene, wo sie ja Rhaenyra direkt fragt, okay, stimmt das alles, was ich da gehört habe? Und wie sie dann auch nochmal zum König geht und sagt, du, ich vertraue deiner Tochter und wenn sie mir jetzt sagt, dass sie da nichts passiert ist, dann ist da auch nichts passiert.
Und damit geht sie auch gegen ihren Vater.
Ja, ja, absolut. Also, das ist echt spannend. Also schön, wie vor allen Dingen, das sind ja was, die letzten 15 Minuten, 20 Minuten dieser Episode, wie hier so alles auf einmal und dann treffen die sich mit dem und dann da und da und da und dann am Ende, ja, okay, gut. Die eine muss komischen Tee trinken und der andere wird gefeuert.
Das meinte ich ja, es wird so ganz viel jetzt angestoßen. Yeah. Dann wahrscheinlich explodiert nächste Folge alles und dann haben wir einen riesen Zeitsprung.
Ich sag nur, guck den Trailer. Besser als ich.
Ja, okay, ich guck den, sobald wir mit diesem Stream durch sind.
Ja, und damit sind wir auch eigentlich mit der Thematik
dann guck ich jetzt ihn
durch. Hast du noch was vorzulegen?
Ich hab hier noch, weil Sebastian hat von 10 Euro gespendet.
Nice, danke.
Ja, gerne.
Danke.
Ich würde gerne wissen, Sebastian schreibt, ich selbst bin bei House of the Dragon hin und weg und muss sagen, dass ich von Matt Smith als Daemon Targaryen hin und weg bin. Wahnsinns-Performance, Ring of Powers habe ich erstmal pausiert.
Ja, also Matt Smith ist halt auch eine absolute Wucht. Aber das Problem bei Rings of Power sind für mich nicht die Darsteller. Es ist für mich tatsächlich die Drehbücher bisher. Ich finde, die können auch nicht wirklich zeigen, was sie drauf haben, weil sie noch nicht richtig getestet wurden. Am meisten haben mir bis dato die Zwerge gefallen, weil sie sich auch so richtig angefühlt haben, wie das, was wir so aus Peter Jackson kennen. Und es war so charmant und ein bisschen kitschig und das fand ich richtig schön. Aber ansonsten sind mir die...
Die haben auch am meisten Persönlichkeit.
Ja. Voll, voll. Aber am wenigsten Persönlichkeit hat für mich tatsächlich unsere Hauptfigur Galadriel, was nicht gut ist.
Ich muss ja sagen, ich hatte Matt Smith gar nicht so groß als Schauspieler irgendwie. Ich weiß gar nicht, in was
Doctor
ich ihn...
Who.
Ja, klar, ich weiß, dass er in Doctor Who, aber ich habe halt nie Doctor Who gesehen. Ich habe halt nur diesen wunderbaren Vampirfilm mit ihm gesehen.
Der war ein Meisterwerk, ja.
Erst noch in dem letzten Edgar Wright-Film.
Stimmt, stimmt, genau. Last Night in Soho. Da fand ich ihn tatsächlich auch schon, obwohl die Rolle hat ja auch schon so ein bisschen was von
er hat so dieses Bad Guy-mäßige und er ist auch richtig gut in Lost River von Ryan Gosling.
Oh, wow.
Okay,
okay.
Okay.
Er ist ja auch richtig, richtig schön creepy. Also, der hat schon
also ich finde ihn hier, er ist richtig cool. So. Und ihn werden wir natürlich auch noch nach dem größeren Zeitsprung irgendwie haben. Das hat man ja schon in den Trailern gesehen. Da bin ich auf jeden Fall echt gespannt.
Wenn es noch einen Zeitsprung gibt, ist dann eigentlich nur noch die Hälfte von Viserys da irgendwann. Also,
ja,
ist dann einfach nur, ist dann einfach nur noch ein Kopf wie bei Futurama.
Ja. Genau, es ist nur noch ein sprechender Kopf, der einfach so am Thron einfach so rangehängt wird. Becca 88, Rebecca hat uns 9,99 gespendet.
Danke.
Und schreibt einfach ein kleines Danke für eure tollen Videos. Ihr versüßt mir immer meinen Feierabend.
Vielen, vielen Dank.
Hier geht gerade die Life Happens Ever, David Tennant, bester Doktor. Geht gerade den Doktor. David Tennant,
ja, ich muss gestehen, ich habe halt nie Doctor Who geguckt, ne?
Den einzigen Doctor Who Run, den ich so ein bisschen gesehen habe, war der damals mit, Christopher Eccleston.
Malekith.
Genau, ja, stimmt, richtig. Das habe ich irgendwie mal so ein bisschen gesehen, weil das damals, glaube ich, auf ProSieben so groß gefeiert wurde und ich dachte, oh, dieses Doctor Who, das klingt ja voll spannend. Mensch, ich muss mir diese neue Serie mal angucken.
Hast du ein bisschen was nachzuholen?
Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, so, ja, okay, das läuft seit, was, den 50er, 60er Jahren und wird einfach, ja.
Aber bringt anscheinend geile Bösewicht-Darsteller vor. Ich meine, David Tennant und Jessica Jones war ja auch.
Das war ein geiler, ja. Dann haben wir von Pascal Heimlicher nochmal 20 Schweizer Franken Rappen. Geht es euch auch so? Ich würde gern Rings of Power so lieben, wie ich gerade House of the Dragon liebe. Wahnsinnsbilder liebevoll gemacht bei Rings of Power, aber irgendetwas hält meine Freude leicht zurück. Irgendwie schade, aber dafür House of the Dragon 10 von 10.
Fühle ich.
Ja, also ich bin ja einer der wenigen, der von den ersten zwei Episoden echt angetan war. Ich fand, es war ganz cool, wieder in Mittelerde einzutauchen. Und ich habe die ersten zwei Episoden halt auch als gigantischer Prolog für die Serie betrachtet. Und dafür fand ich es eigentlich ziemlich stark. Die Probleme fangen jetzt für mich an mit der dritten Folge, weil auf Charakterebene passiert mir leider viel zu wenig in drei Episoden.
Okay, gut, das hatten wir
jetzt. Ich weiß schon, einfach nicht, was jetzt passiert. Also wir müssen einfach jetzt.
Wo reden wir denn darüber oder ihr?
Ja, sehr stimmt. Also das ist ja eine interessante Frage, Sebastian. Wird demnächst wieder über Rings of Power geredet? Und wenn ja, dann wo ausführlich?
Ich weiß es nicht, Yves. Deutest du etwa auf unseren Livestream morgen bei Filmstarts hin?
Oh Gott, der ist schon morgen?
Der ist schon morgen.
Um wie viel Uhr?
Um 16 Uhr findet er statt.
Da schalte ich doch ein.
Und wir haben einen ganz speziellen Sondergast.
Wen denn?
Das verrate ich jetzt nicht, damit ihr alle einschaltet und seht, welchen besonderen Gast wir haben. Weil der Algorithmus wird es mir danken, wenn ihr einschaltet und ein Like da lasst. So wie bei Yves Videos, die ihr vielleicht alle nicht gesehen habt, weil ihr Push-Nachrichten bekommt. Weil der arme Junge hat gestern 5 Videos auf einmal gemacht, obwohl Hardy hat auch eins gemacht.
Ja, genau.
Also, ne, sie wollen mal hier, ne?
Ja, genau, genau. Ne? Aber es war viel. Und wir dachten uns Beste, die hauen wir jetzt alle raus. Und dann.
Ja, weil auch mich wollte er nicht hören.
Nee.
Deswegen.
Ich bin wie Viserys.
Genau. Dann
aber haben mein Körper ist nicht so räudig. Wollte ich nur sagen.
T-Shirt aus, wir wollen Beweise sehen.
Demnächst. Okay. Der OnlyFans-Account, der lässt auf sich warten.
Dann haben wir von Aninchen 12,075 Euro bekommen.
Danke.
@ Sebastian. Ha, ist eine Frage nur für mich.
Okay. Ich geh mal kurz nach Hause.
Willst du dir die The Last of Us-Serie anschauen und wird es dazu eine Review geben? Ja. Ja und ja.
Wann kommt die?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, die kommt Anfang nächsten Jahres irgendwie oder so. Ich weiß es gar nicht genau jetzt. Ich meine, wir warten immer noch auf einen richtigen Trailer, so dieser kurze HBO-Teaser-Kram, den wir da hatten. Ich glaube, das kommt nächstes Jahr irgendwie auch am Anfang. Bin ich mal gespannt drauf. Also
ich bin froh, dass es noch ein bisschen dauert, damit ich Teil 2 endlich spielen kann vorher. Also ich weiß, es geht ja nicht um Teil 2, aber das ist mein Ziel, das vorher gespielt
zu haben. Ich bin so gespannt, was du zu Teil 2 sagst, weil ich gehöre ja zu denen, die Teil 2 echt auch fantastisch finden. Auch wenn das die härteste Spielerfahrung war, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe.
Ich weiß halt gar nicht, ich habe alles ausgeblendet damals ausgeraubt.
Willst du was Lustiges wissen? Ich weiß alles über Teil 2 und ich habe noch nie The Last of Us gezockt, weder Teil 1 noch Teil 2, aber ich weiß gefühlt alles über Teil 2. Hm. Ja.
Dann haben wir von Schloss noch 10 Euro.
Danke.
Nehmt mein Geld und betrachtet es als Burnout-Prävention für die kommenden Wochen.
Oh, danke.
Vielen lieben Dank. Mit euch habe ich gerade eine extrem gute Zeit.
Danke.
Das freut uns sehr. So.
Und dann sind wir bei den 5 Fragen, ne?
Darf André die Miezekatze rauslassen? Da ist die Miezekatze. Das heißt, ihr dürft uns jetzt wieder Fragen stellen. 5 Fragen picken wir raus.
Muss nichts mit House of the Dragon zu tun haben.
Muss, genau.
Also generell so zum Schluss sind einfach, es kann natürlich auch House of the Dragon Fragen sein, wenn ihr noch weiter Bock habt, aber generell zum Schluss 5 Fragen, free for all, legt los.
Müssen wir erstmal warten, weil es gibt ja so diese 10 Sekunden Zeitverzögerung bis. Sing nicht zu viel, nicht, dass wir nachher noch einen Claim bekommen.
Ich treffe die Töne nicht.
Ja, naja, aber es ist, hier. Oh, das ist das, das wäre auch eine gute André-Frage.
Oh, ja?
Sirlo fragt, bevorzugt ihr Streaming-Dienste oder das in Anführungszeichen normale TV, wo man auch mal in Serien reinstolpern konnte und Serien schwache erste Seasons haben durften, in Klammern Buffy, und sich dann später entwickeln ohne canceln?
Na, ich habe mich früher schon mal abgefuckt beim Fernseher gucken wegen den Werbeblöcken. Das fand ich schon immer scheiße. Also obwohl ganz früher, das weiß ich noch, da habe ich irgendeine Serie abends geguckt. Ich weiß schon gar nicht mehr welche. Ich wusste, dass der zweite Werbeblock der längste ist. Und ich habe die Zeit genutzt, schnell rauszurennen, mir was zu essen zu kaufen, zurückzukommen. Dann hatte ich mein fettiges Essen ready für Part 2. Und das ist natürlich was Schönes, aber bei Netflix oder so entgeht dir gar nichts, weil man einfach Pause.
Na gut, das kannst du ja mittlerweile beim normalen TV, wenn du die richtigen Sachen hast, kannst du ja das auch mittlerweile pausieren. Ich habe schon gar kein normales TV mehr. Also ich bin komplett irgendwie im Streaming-Dienst und Mediatheken irgendwie, weil es einfach so viel angenehmer.
Na, die Sache ist halt auch die, es gibt ja, manchmal scrollst du halt auch wie ein Blöder einfach nur durch und weißt nicht, was du gucken sollst. Aber rumzuseppen, wo ist der große Unterschied? Dass du parallel keine Geräusche hörst. Wenn du halt rumseppst, hörst du mal so 2, 3 Wörter irgendwo raus. Und wenn du rumscrollst, dann bist du etwas fokussierter.
Also ich finde schon, beim Seppen findet man eher was. Obwohl ich das nie wirklich gemacht habe. Vielleicht bei YouTube kennt man das jetzt heutzutage so. Aber ich glaube, die Frage ging auch eher darauf, wie das ist mit, dass jetzt halt Netflix-Serien einfach, kommt eine Staffel, ist kacke, ist weg.
Na, das ist die Sache. Also ich finde, manche Serien lohnen sich immer noch, wöchentlich rauszukommen. Also klar, diese Netflix-Strategie, fast alle Serien so auf einmal rauszukloppen, ist auch für uns tatsächlich ein Hustle als YouTuber, weil es bedeutet, wir müssen die schnell, schnell gucken und schnell, schnell Video machen und schnell, schnell zur gesamten Serie oder gesamten Staffel, während dieses häppchenweise gucken, wie jetzt zum Beispiel bei House of the Dragon, ich genieße das Woche für Woche mit euch herum zu theorisieren und zu fragen, wie ist es bei euch angekommen, aber es gibt solche und solche Serien. Ich finde, manche Serien sind krass prädestiniert, dass man sie Woche für Woche schaut und dann darüber redet, gerade Mystery-Serien zum Beispiel, damals Lost oder auch damals Game of Thrones und so weiter. Aber sowas wie Cobra Kai ist für mich da, um es zu bingen. Wie sagst du dazu, Sebastian?
Ja, also ich weiß nicht. Also ich glaube auch, Cobra Kai würde ich vielleicht in gewissen Phasen einfach gucken, so was du schon richtig sagst. Ne? Dadurch, dass wir natürlich dann irgendwie Videos dazu machen wollen, ballert man sehr, sehr viel durch, aber ich erlebe mich sehr, sehr oft, wo ich mir denke, okay, also ich würde jetzt eigentlich auch gerne was anderes machen, vor allen Dingen, weil es ja dann trotzdem auch immer noch irgendwo ein bisschen Freizeit ist, ja. Und dann ballerst du da trotzdem wahnsinnig viel irgendwie durch und deswegen bin ich mittlerweile auch ganz happy, dass so viele von den großen Serien jetzt doch wieder in diesem wöchentlichen Rhythmus kommen, wo man einfach, nicht nur, weil es uns natürlich irgendwie eine bessere Möglichkeit gibt, dazu Videos zu machen, aber weil es
und
einfach
wir können uns jede Woche
bisschen,
auf Schirk freuen.
Ja, und sondern weil es einfach auch so ein bisschen entschleunigt und dich nicht so komplett unter Druck
setzt. Ja, man guckt auch im Endeffekt eigentlich mehr wieder. Also ja. Schirk, wer von uns würde es komplett bingen?
Obwohl, gleichzeitig stellen wir mal vor, wir müssen das bingen. So, also wie viele Episoden werden das sein?
Ja, obwohl, dann wäre es ja wenigstens schneller vorbei, glaube ich, jetzt, wenn du so. Es hat seine Vor- und Nachteile.
Wie viele Episoden werden es nochmal?
9, oder?
Nee, 9? Ich glaube, das sind. Ja, doch, ja, 9, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Dann die nächste Frage von Juan Snow. Schaut ihr momentan auch noch Filme oder seid ihr zu beschäftigt wegen den ganzen Serien?
Nö, wir gucken auch Filme.
Was hast du als letztes geguckt?
Ich glaube, ich darf sagen, was ich gesehen habe, aber nicht, was ich davon halte. Wir waren bei einer Pressevorführung.
Nein, aber das ist nicht der letzte Film, den du gesehen hast.
Ach so, der letzte Film, also ja, regulär, ja, den ich gesehen habe. Das war mit dir, das war Tim und Struppi.
Naja, ich habe ihm endlich mal diesen Animationsfilm von Spielberg und Peter Jackson gezeigt.
Ich fand den super. Ich fand den richtig super. Also das war für mich ein richtig geiler Abenteuerfilm. Und es gibt zurzeit sehr selten richtig gute Abenteuerfilme. Deswegen, ich empfehle den total.
Was war dein letzter Film?
Auch Spielberg. Ich habe schon in die 4 geguckt für den Rewatch.
Muss ich mir leid, Mann.
Ich habe jetzt tatsächlich.
Ich finde ihn ja nicht so schlimm.
What?
Also ich finde ihn nicht gut.
Wie
aber
krass
okay.
Wäre es, wenn ich den jetzt nochmal gucke und der mir auf einmal gefällt?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Dann muss ich noch
ein Thumbnail
machen.
Ja, genau. Ich habe jetzt tatsächlich am Wochenende endlich Lärm gesehen.
Oh, der soll gut sein.
Der ist, also ich fand ihn fantastisch.
Ist das nicht auch Horror so ein
bisschen? Nein, es ist.
Ich weiß, so A24-Horror.
Ja, aber ich würde es nicht mal als Horror. So ein bisschen so Fantasy mit Familiendrama. Und vor allem, was ich lustig fand, ist der gleiche Drehbuchautor, der auch an The Northman mitgeschrieben hat. Also der scheint, dieser Sion oder so, scheint in Island wirklich ein großer Literat irgendwie zu sein. Ich fand ihn echt gut so. Ich hatte so, die ersten 20 Minuten habe ich gedacht, okay, komm, also dieser Film besteht nur aus Bildern von Schafen, Bildern von Island und stummen Bildern von diesem Ehepaar, was die Schafe hütet.
Klingt schon mal gut.
Ja, ja.
Henry Henrison.
Ja, ja, genau. Und sein Bruder, ne?
Mhm.
Aber ich fand den wirklich, wirklich irgendwie sehr, sehr spannend.
Die Jungs von CSB haben sehr geschwärmt, als ich da im Podcast war.
Ich finde ihn auch so, ich kann ihn wirklich empfehlen. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr schön. Dann haben wir von Bring Back Eddie Munson. Denkt ihr, wir werden Rick in den letzten 8 Folgen sehen oder erst in seiner eigenen Serie?
Also
reden über The Walking Dead.
Also höchstens in der Post-Credit Scene, glaube ich. Das ist das höchste Maß der Gefühle.
So
weil wenn Andrew Lincoln und Danai Gurira jetzt schon bei der Comic-Con auftauchen und sagen, wir kriegen eine ganze Serie, glaube ich, wird die Hook sein, einen Teaser zu geben. Das Spannende ist ja Folgendes. Walking Dead endet und es gibt danach 3 Miniserien, die aber wirklich zu der Kontinuität festgehören. Also nicht irgendwie so wie jetzt Tales from the Walking Dead, was ich übrigens noch nicht gesehen habe, nicht eine einzige Folge. Irgendwie interessiert es mich auch nicht. Aber wir kriegen ja...
Du kannst ja aber in Deutschland auch noch nirgendwo sehen. Es ist nach wie vor, hat sich irgendwie keiner gefunden, weil normalerweise so Fear the Walking Dead und World Beyond war ja bei Amazon. Aber die haben offensichtlich sich dann noch nicht einigen können, wo dieses Tales of the Walking Dead landen soll. Und
Na, ist ja ähnlich wie mit Peacemaker. Das wird ja auch erst, glaube ich, auf RTL Plus oder so kommen.
Ja, weißt genau.
So? Ja. Die Tatsache, dass das auch alles One-Offs sind, also all diese Serien, die jetzt geplant sind, sind nicht über mehrere Jahre geplant wie The Walking Dead, sondern Negan und Maggie kriegen ein Spin-Off, das jetzt nochmal umbenannt wurde. Das heißt jetzt The City of the Dead oder so, oder City of the Dead. Eine Staffel, ich glaube 7 oder 8 Episoden. Daryl Dixon kriegt das gleiche Treatment. Und dann gibt es diese Michonne Rick-Nummer. Und ich glaube, dass das wirklich so Avengers-Style ist, dass dieses Rick und Michonne-Ding dann das Ende ist, zumindest für die Show und das, womit wir groß geworden sind quasi, und es dort so eine Art Finale oder so eine Katharsis geben wird. Was ich schade finde, aber auf der einen Seite, ja, ich freue mich mega, Rick endlich wiederzusehen und zu wissen, was aus dem geworden ist und Michonne. Aber ich hätte schon gerne lieber in der Mutterserie gesehen, als dass du das Gefühl hast, das ist gar nicht das Ende. Mhm. Sondern es fühlt sich jetzt schon nicht an wie das Ende, wenn du weißt, die wichtigsten Figuren aus der ganzen Serie, Negan, Maggie, Daryl, Rick und Michonne, die schaffen es alle und kriegen noch weitere Projekte. Das war damals bei Infinity War das Ding, weißt du, als die alle verpufft sind und du ganz genau wusstest, Black Panther
kehrt zurück. Ja gut, aber das ist ja...
Und Spider-Man Far From Home war schon angekündigt.
Das war ja klar, aber bei The Walking Dead finde ich es jetzt halt echt... Finde ich viel zu krass,
dass sie
da jetzt dieses Universum da aufbauen. Ich frage mich echt noch, wann sie den krassen Cliffhanger da ist oder dieses ganze offene von The Walking Dead World Beyond.
Das kann ich dir sagen.
Nein, nicht, ich rede nicht von den Zombies.
Was so, weil
das sieht man ja schon im Trailer. Nein, aber hier mit hier der Silas, der da jetzt ja irgendwie...
Ach so, ja.
Also mit den ganzen unterschiedlichen Figuren. Die eine forscht doch dann irgendwie mit Papa an den Zombies.
An der Heilung, ja.
Die andere rennt... Ich habe schon alle Namen wieder vergessen. Ja,
die Serie war aber auch scheiße. So kann man nicht anders sagen. Es geht, also wirklich, die verdient es halt auch nicht anders benannt. Also World Beyond war einfach scheiße. Von vorn bis hinten beschissen.
Sorry, also ich habe auch nicht gebraucht, dass man...
Ist so.
Das Einzige, was sie damit aufgebaut haben, war zu sagen, okay... Wir wissen jetzt, woher das Zombie-Virus kommt.
Ja.
Und okay, jetzt haben wir noch mal nach 11 Jahren The Walking Dead, bringen wir euch noch mal ein paar neue Zombies, so damit ihr so, oh, krass.
Die können jetzt rennen.
Ich brauche jetzt auch nicht noch mal neue Zombies, die rennen können oder sowas.
Ich hab's mir gar nicht erst angeguckt.
Ja. Also World Beyond war wirklich das Krasseste ist, diese Show wurde geteased mit dieser Nummer, ihr wisst nicht, wo Rick ist. Habe ich die Serie gesehen, ich so, ich weiß es immer noch nicht. So, und die hat mir gar nichts gegeben. Also wirklich, ich wollte jetzt gerade fast rülpsen laut, weil es so meine Gedanken zusammengefasst hat.
Okay, dann kommen wir einfach zur nächsten Frage und die kommt von Pascal Heimlicher.
Ja.
Wie steht ihr zu all diesen Neuverfilmungen von den alten Disney-Trickfilmen?
Gar nicht gut. Also, die einzigen beiden, die ich mochte, waren einmal das Dschungelbuch, weil es zumindest ein bisschen in eine andere Richtung ging und es ein bisschen anders war, gerade das Ende. Aber für mich ist der beste, den sie gemacht haben, Pete's Dragon, weil der ist ein ganz anderer Film. Der ist zumindest ein ganz anderer Film, weil Schön und das Biest ist der gleiche Film, nur in länger und schlechter. Aladdin, genau das gleiche. Und das Schlimmste für mich war König der Löwen. König der Löwen war ein seelenloser Cash Grab. So, also ich war echt schockiert.
Sind sie das nicht alle irgendwie?
Die meisten, ja. Ich habe auch gehört, Pinocchio soll richtig kacke sein.
Der Pinocchio-Film, der jetzt kommt mit Tom
Hanks. Der ist draußen, den kannst du jetzt streamen.
Ja, eben.
Wollen wir den gucken?
Aber hier Guillermo del Toro bringt doch auch noch irgendwie auf Netflix ein. So, ne?
Aber das ist nicht
Disney. Aber der sieht zumindest irgendwie ein bisschen interessanter aus. Aber ja, also ich weiß auch nicht. Ich finde es auch echt ein bisschen schade, dass sie einfach wirklich so jeden alten Klasse. Ich verstehe auch nicht, warum König der Löwen jetzt noch eine Mufasa-Prequel bekommen muss.
So krass, oder? So, Mufasa, The Golden Years.
Also, dass irgendwie so wirklich gefühlt jetzt alles einfach wiedergekäut wird. Und
na, du weißt ja noch nicht, warum sein Bruder Scar heißt und die Narbe hat.
Ja,
das hast du dich ja jetzt schon so lange gefragt.
Ja.
Und warum ist es überhaupt ein Elefantenfriedhof? Was ist denn da passiert?
Wir haben ja aber ganz viele im Chat, die tatsächlich den Pinocchio mit Tom Hanks gut fanden. Also mal gucken.
Ja, ich glaube, also warum auch König der Löwen? Und ich finde auch Dschungelbuch, der hat seine Momente, aber warum die so scheiße sind eigentlich, ist weil, also ich finde diesen Stil so furchtbar mit diesen Tieren, die so super realistisch aussehen, sondern reden die alle.
Ja, weil das Problem ist, du guckst dir zum Beispiel den Klassiker König der Löwen an, okay? Und da hast du so extrem expressive Gesichter. Ich meine, hier Scar wurde ja so ein bisschen modelliert sogar nach Jeremy Irons. Und wenn der grinst, dann hast du ja eine richtige Fratze. Und hier hast du halt einen Löwen, der fotorealistisch aussehen soll. Wie sieht ein Löwe aus, wenn er lächelt so? Wie sieht er aus, wenn er sauer ist so?
Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie die Stimmen irgendwie ein bisschen modifizieren oder sowas. Ich fand das so schade. Ich finde das Einzige bei Dschungelbuch, was funktioniert von der Stimme her, war...
Christopher Walken?
Ja, ich finde, da habe ich mir auch irgendwas gewünscht. Asche Khan.
Weil...
Ja.
Das war schon geil.
My ears have ears.
Aber ears have ears.
So, dann bleiben wir bei Disney und gehen zur letzten Frage von Noah. Seid ihr hyped auf Andor oder hat Star Wars bei euch schon fehlendes Interesse am Franchise verursacht?
Was für eine Frage, ne? Ich sag's mal so, Hype ist ein sehr starkes Wort. Ich habe keinen Hype auf die Serie, muss ich leider sagen. Ich muss aber gleichzeitig noch direkt dazu dichten. Die Trailer sehen cool aus.
Aber warum dichtest du das dazu?
So, weil es die komplette Antwort ist.
Hat er sich aber ausgedacht.
Ja, aber weil dichten...
Okay, ich möchte noch dazu sagen, ich möchte noch erwähnen, dass die Trailer ziemlich gut aussehen, dass Rogue One meiner Meinung nach der beste Disney-Star-Wars-Film war, den wir hatten. Und
nach Episode 8.
Episode 8, ja, natürlich. Okay. Und zumindest, also rein ästhetisch vom Trailer, sieht das besser aus als die anderen Shows, gerade Obi-Wan. Und wer weiß. Ich geb den allen immer eine faire Chance. Leute, denken mal, ich gehe schon mit dieser FU-Haltung da rein. Und das stimmt gar nicht. Ich war mega heiß auf Obi-Wan.
Wir haben gerade noch 5 Euro von Juan Snow bekommen. Danke für die tollen Livestreams und ganz liebe Grüße aus Wien.
Liebe Grüße zurück. Oh, einer meiner besten Freunde wohnt auch in Wien.
Ich bin auch bald in Wien.
Ja, wann?
Im Oktober.
Ja, krass.
Ja, schön mal eine Woche gucke ich mir mal an, was die Wiener so können.
Oh, Wien ist wunderschön.
Ich war da schon mal, ja. Ich weiß. Ja, also ich bin gespannt auf Andor. Also... Ich habe zu denen gehört, die sich von Anfang an gedacht, okay, warum brauche ich jetzt so eine Serie zu Andor? Als dann so die ersten Trailer kamen, dachte ich, oh, okay, so schlecht schmeckt das so gar nicht. Und das sah ja irgendwo auch echt gut aus, so, ne? Und ich hoffe einfach mal, dass wir hier wenigstens so ein bisschen Unterwelt bekommen, Spionage, Rebellen und so wirklich. Hier mal auch irgendwie so ein bisschen mehr handfeste Action und sowas alles. Also kann ich mir schon durchaus vorstellen, wenn sie das so im Geiste von Rogue One auch machen, dass es wirklich gut werden könnte.
Und es ist auch die einzige Serie, wo sie von Sekunde 1 sagen, die ist ausgelegt auf mehrere Staffeln.
Also, das macht mir aber ein bisschen Angst.
Ja?
Ja, also ich habe keine Erwartungen da irgendwie dran. Ich bin aber am meisten offen für das Projekt jetzt von den ganzen Disney-Star-Wars-Serien eigentlich. Also... Also ich, bei den anderen Sachen war ich skeptischer oder hatte keinen Bock drauf. Mhm. Mando hat mich auch nicht so abgeholt, muss ich sagen. Mhm. Aber das ist das, wo ich denke, das kann was werden, aber ich habe null Erwartungen jetzt daran.
Ich habe aber auch das Gefühl, solange sie irgendwie zurzeit ihre eigenen Charaktere machen, machen sie es besser, als wenn sie Charaktere nehmen, die wir schon kennen. Weil Mando, ich mag den ja sehr gerne. Ich finde auch alles cool, was sie so mit Mando und Grogu gemacht haben. Und bei Mando...
Oh, hier steht ganz kurz, Mingu Lai schreibt, die ist ausgelegt auf exakt 2 Staffeln.
Oh, okay, krass.
Was natürlich dann wieder...
Ja.
Es sind ja so viele Folgen diesmal, ne? Das ist ja auch das Ding. So
12, ne?
Aber ich finde, mit ihren eigenen Figuren gehen sie wesentlich besser um als mit den Legacy-Charakteren. Wenn ich mir so angucke, durch die Bank weg durch, Boba, Han, Luke, ist alles nicht so goldig. Mhm. Aber Mando, Grogu, das machen sie super. Und Rogue One, den Cast, den fand ich... Ich fand damals die ganze Reihe da an Figuren in Rogue One eigentlich ziemlich cool. Ich mochte auch diesen, wie ist der, Chirrut Imwe, dieser nicht wirklich Jedi, aber stimmt, Wächter der Will oder so, dieser Stabkämpfer. Den fand ich ziemlich stark.
Ich bin gespannt auf Star Wars Visions Staffel 2.
Das war witzig.
Also zumindest die erste Season, was ja wirklich nur so japanische Anime-Studios gewesen sind, die so diese kleinen Kurzfilme gemacht haben. Da war ja so geiles Zeug teilweise dabei, auch so von den Stories her, wo ich mir denke, okay, nehmt doch einfach ein paar von diesen Episoden, erweitert die. Also allein diese erste Kurosawa-inspirierte Episode mit dem Samurai, ich wäre sofort dabei.
Ja, ich habe ja Spaß gehabt sogar mit Boba Fett im Endeffekt, weil ich dachte, das ist so eine Serie, macht einfach kaputt jetzt. Die machen irgendwelche bescheuerten Sachen und es ist einfach nur noch...
Naja, ich meine, der Trailer zu The Mandalorian Staffel 3, den sie in The Book of Boba Fett hatten, der war auch gut.
Ich fand, Boba Fett hatte auch seine Momente. Also Leute vergessen das immer, dass ich ein paar Episoden sogar richtig mochte und ein paar Momente. Ich fand auch diesen Western-Flair dann ziemlich geil, als da hier Cad Bane kam und so weiter. Aber was diese Serie hätte sein können.
Und Kopfband war tatsächlich.
Ja, genau. Und was sie war. Also
es ist voll der Quatsch gewesen. Man muss halt sagen, das ist so eine schizophrene Serie, weil die so bescheuert ist am Anfang. Und du nimmst so diesen beliebten Star Wars-Charakter. Was ist das? Was haben die da gemacht?
Ja,
du so nach, und dann hast du aber diese Sachen mit Luke und sowas. Und da, finde ich, haben sie voll Gefühl auf einmal bewiesen für Star Wars.
Voll. Es war halt das
Komische. Weil es halt Mando war.
Ja, aber ich glaube, es liegt halt nach wie vor daran, sie haben zwei Sachen. Auf der einen Seite, sie können irgendwie nicht mit den originalen Figuren umgehen. Es sei denn, sie sind in der Nebenrolle. Weil Boba Fetts minimale Auftritte in Mandalorian waren der absolute Wahnsinn. Also die waren so geil, dass Sebastian und ich geklatscht haben, als er damals da aufgetaucht ist, noch in seinem Outfit und da die ganzen Stormtrooper platt gemacht hat. Das war ja super. Aber sie trauen sich auch nicht, einen Charakter zu nehmen, der moralisch zwiespaltig ist und ihm die Lead-Rolle zu geben. Das ist ja das gleiche Prinzip wie mit Loki.
Ja, aber das ist doch das Gleiche. Das ist doch Disney. Ich meine, das haben sie auch mit Cruella versucht.
Genau.
Das haben sie mit Maleficent gemacht und so mit allen anderen. Ich glaube, da sind ja noch irgendwie so ein paar Sachen geplant. So.
Es ist nicht sogar, ich weiß es gar nicht, ist nicht sogar ein Prequel geplant von der Gegnerin von Ariel? Wie heißt sie nochmal? Ursula?
Ja.
Ich glaube,
es gibt doch auch mittlerweile, glaube ich, diese so eine Buchreihe über die einzelnen Disney Schurken.
Die eigentlich nie Schurken waren.
Ja, irgendwie so.
Jafar, The Golden Years.
Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also,
Ursula möchte ich einen Film sehen.
Wirklich?
Das ist geil.
Also ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Nee.
Aber ich verstehe, was du meinst, dass man sich da einfach nicht mehr traut. Aber das ist halt wieder, weil die sich denn sagen, okay,
ist ja keine Vorbildfunktion.
Ja, genau, so ein bisschen so dieses Dwayne Johnson-Problem. So, wir wollen Familienunterhaltung bleiben und deswegen wird
Black Adam halt auch. Deswegen wird er der Held in Black Adam.
Der große Held werden. Und
Ja, aber ich würde gar nicht sagen, dass es nur gehen würde, wenn sie Nebencharaktere sind. Ich glaube, sie trauen sich fast nicht genug, was aus denen zu machen. Also ich musste voll dran denken, was du zu Cobra Kai gesagt hast, dass du meinst, wir haben die 5 Staffeln, es geht einfach nur um die Alten.
Ja.
So, und man macht da was, obwohl diese neue Generation da ist. Und die alten Charaktere müssten ja bei Star Wars irgendwie immer nur auf neue Figuren so reagieren. Also,
ja, und nicht nur das, man spult auch ihre Entwicklung jedes Mal zurück. Mhm. Weil wenn du dir überlegst, Han Solo ist einfach wieder der Schmuggler und im Millennium Falcon mit Chewie, weil das war er doch in der alten Trilogie. Ich so, ja, aber er hat sich weiterentwickelt in den Filmen. So, Luke Skywalker ist einfach nur unsicher und ängstlich. Ja, das war in Empire Strikes Back, aber er hat sich doch weiterentwickelt.
Ja, ich weiß nicht, ich finde bei Luke ist noch was anderes. Ich finde, das Problem bei Luke ist halt, dass er halt so krass auf Rey reagieren muss. Wenn wir jetzt einfach gehabt hätten, eine Story, Luke ist auf dieser Insel und da kommt aber keiner hin, dann hätten wir, glaube ich, das gehabt, was wir uns alle von dieser Obi-Wan-Serie eigentlich erhofft hätten.
Mhm.
So. Und ganz kurz, wer sich jetzt gefragt hat, warum Hardy weiß, was Eve über Cobra Kai gesagt hat, es gibt ein Video von Eve über Cobra Kai, was vielleicht einige von euch noch nicht gesehen haben.
Und
für den Algorithmus guckt es doch einfach.
Vielen Dank.
Direkt jetzt nach diesem Livestream.
Der jetzt vorbei ist.
Vorbei ist. Punkt. Aus. André, fahr alles runter.
So, ich habe Danke zu sagen einigen. Angefangen mit Hardy. War super, dich hier zu haben. Macht doch Spaß, oder nicht?
Siehst du,
sag ich doch.
Macht Spaß.
Danke, Hocker.
Ja, Hocker wurde ein bisschen vermisst. So, wenn Hardy öfter hier ist, dann müssen wir gucken, dass wir Hocker hier so ein bisschen zwischen uns stellen können.
Danke, Sebastian.
Immer wieder gerne.
Danke, André in der Box. André in der Box, zeig dich.
André ist auch im Urlaub dann. Also wünscht ihm alle viel Spaß.
Der sieht auch schon ein bisschen reif aus für den Urlaub, oder? Also, oh Gott, bald hört ihr auf zu labern. So. Nee, alles frisch da drin in der Box?
Nee, ich glaube nicht.
Nee.
Die Box, Die Box ist immer sehr...
heiß.
War sehr heiß, ja. Nennen wir es mal vorsichtig so.
Und natürlich das größte, fetteste Dankeschön, das gilt an euch. Danke, dass ihr uns weiter an die Treue schwört, dass ihr einschaltet, dass ihr kommentiert, dass ihr dabei seid, dass ihr spendet. Wir würden euch nie drum bitten, wissen es aber zu schätzen. Danke, danke, danke dafür. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend und sage Dracarys.